After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Es ist Rivalry Week und wir wollen darüber sprechen, denn ja, der eine oder andere hat ja noch nach der Rivalry Week vielleicht ein Finale zu bestreiten und nach dem Finale vielleicht noch ein Playoff-Halbfinale zu bestreiten. All das gilt es zu besprechen, inklusive der Teams, die es inzwischen nicht mehr in ein Halbfinale schaffen werden. Solche haben wir auch. Ja, zum einen haben wir Jan Werkwetter in der Leitung von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin, und das Motto dieser Woche kann nur lauten, mehr Hass.
Ja, und da kennt man sich im Westerwald mit aus. Christian Schimmel ist auch dabei, der Draft Data Sohn. Hallo Christian.
Nicht nur im Westerwald. Ich habe die Story ja schon mal ein paar Mal erzählt. Meine erste Begegnung mit einem neuen Kommilitonen in Marburg war vor etlichen Jahren. Du musst erst den Hass für dich entdecken und dann wird es gut. Zu dieser Woche passt es auf jeden Fall. Ich hoffe allerdings, dass wir hier in unserer fröhlichen Dreierrunde doch die Menschenfreude untereinander leben und so den Menschen ein tolles Podcast-Erlebnis darlegen können.
Du hast ja ein Poster.
Weihnachten ist noch ein bisschen hin, ne? Weißt du?
Ja. Ich hatte auch kurz überlegt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, aufzumachen, aber dafür waren die Scores am Wochenende doch ein bisschen zu niedrig und die haben noch nicht Dezember.
Du hast jetzt so ein Neuwied-Poster übers Bett gehängt, kann das sein?
Wie war das mit der Menschenfreunde und so? Mathe? So?
Da kannst du bei ihm eh lange drauf warten, das passiert nicht mehr.
Nee, keine Chance. Selektiv, empathisch, oder wie war das?
Ja, sehr selektiv. Man muss sich meine Empathie jetzt verdienen, aber ja.
Das habe ich offensichtlich in vielen Jahren Sofa Quarterbacks noch nicht geschafft.
Mit deinem Nebraska bist du aber auch selber schuld. So. nicht so erfreulich und bei weitem auch nicht so witzig, Jan. Eine Saison ist schon vorbei. Das hat off the field Gründe. Das ist die Saison der Virginia Cavaliers nach einer wieder mal in USA-Schießerei, bei der drei Spieler erschossen wurden, zwei verletzt wurden. Vor 10 Tagen wurde erst das Spiel gegen Coastal Carolina und jetzt auch das Rivalry Game gegen Virginia Tech abgesagt. Virginia Tech selber hatten ja vor ein paar Jahren eine Schießerei auf dem Campus. Der Wahnsinn in den USA schlägt wieder zu und ich meine, an dem Tag, wo es bekannt wurde, habe ich mir noch gedacht, es ist wahrscheinlich das Beste, alles abzusagen, und im Endeffekt ist das auch passiert.
Ja, das ist in der Tat das Beste. Es ging ja eh um nichts mehr. Es war also jetzt rein sportlich betrachtet, die erste Saison von Tony Elliott da, die war nicht besonders erfolgreich, aber das spielt alles überhaupt keine Rolle. Nur dadurch kann man es natürlich einfacher machen. Wenn die jetzt irgendwo noch im Rennen um irgendwelche Divisionstitel gewesen wären, dann wäre die Diskussion wahrscheinlich größer gewesen, obwohl es auch dann natürlich die richtige Entscheidung gewesen wäre. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, drei Spieler, unter anderem Lavelle Davis, ein sehr talentierter Receiver, aber auch darum soll es nicht gehen, weil ich sollte die anderen beiden genauso nennen, Devin Chandler und DeShawn Perry, sind halt erschossen worden bei einem, ja, wie soll man das nennen, Amoklauf eines ehemaligen Walk-ons, also eines ehemaligen Footballspielers von der University of Virginia, Christopher Jones. Man weiß dazu nichts Genaueres, wie es dazu gekommen ist. Ich habe einen längeren Artikel, ich glaube, es war bei ESPN, über das Aftermath, also über die Auswirkungen davon gesprochen, wie das angekommen ist, wie das aufgenommen, also wie, bei wem es angekommen ist, bei Tony Elliott zuerst, wie er dann andere informiert hat, ist natürlich der Schock und die Trauer riesengroß. Die Spieler waren irgendwie bei einer, glaube ich, irgendwie einer Vorstellung oder Vorführung, hatten extra noch gefragt, ob sie irgendwie länger unterwegs sein dürfen, das wurde ihnen gestattet. Und dann sind sie da offensichtlich in diese Situation unverschuldet geraten. Und ja, drei tot, zwei weitere verletzt. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, dass es immer wieder passiert. Man kann natürlich jetzt nicht in die Köpfe solch eines Täters reinschauen, aber man kann natürlich erschweren, dass diese Köpfe eben die Taten dann noch ausführen. Und das passiert natürlich in den USA nicht. Auch da drehen wir uns im Kreis, weil wir das schon 100 Mal gesagt haben, wir können es jedes Mal wieder aufregen. Und jedes Mal kommt das natürlich wieder hervor, gerade wenn das dann eben vielleicht auch mal jemanden betrifft, der etwas bekannter ist, wie das eben in dem Fall von Darrell Davis war. Es nützt nichts. Es wird sich nicht ändern, offensichtlich. Wir können hier Appelle aus der anderen Seite des Atlantiks irgendwie rüberbeamen und unseren guten Willen bekunden und unsere Anteilnahme bekunden. Aber das Problem wird ja nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben, bis es dann das nächste Mal passiert. Long story short. Völlig richtig von Virginia, einfach alles abzusagen. Die Mannschaft in Ruhe, weil das haben ja auch andere Spieler mitbekommen, da waren ja Menschen involviert. Das ist ja nicht nur irgendwie, dass man das hört, sondern die haben das zum Teil erlebt. Die müssen das jetzt verarbeiten, natürlich auch die, die einfach nur befreundet waren, trauern wollen, Zeit brauchen, diesen Schock auch zu überwinden, womöglich professionelle Hilfe zu bekommen. Ich wünsche den Spielern, den Verantwortlichen, den Trainern und auch dem Umfeld bei Virginia alles Gute, dass das so gut es geht gelingt. Natürlich auch den Angehörigen der Spieler. Ja, so gut es geht, ist da natürlich sehr, sehr relativ. Ja, und wir werden diese Nachrichten weiterbekommen. Da müssen wir uns leider keine Illusionen hingeben. Das wird immer und immer wieder passieren, solange sich da strukturell nichts ändert.
Also die Saison der Virginia Cavaliers beendet. Und wie gesagt, gegen Virginia Tech tritt man dann auch nicht an, wobei beide Teams 1 und 6 in der ACC sind. Also sie hätten, also das wäre wirklich sowieso nur für die Galerie gewesen. Und wie gesagt, gerade Virginia Tech hat ja seine eigene Erfahrung mit einem Amok drauf gemacht. Ja. Also ja.
Vielleicht ganz kurz noch, was eine Geschichte war, die ich irgendwie rührend fand. Die Mannschaft und also der Staff und die Mannschaft haben quasi einen Seniors Day gemacht, weil natürlich die Seniors jetzt nicht verabschiedet werden konnten beim letzten Heimspiel, weil es eben kein letztes Heimspiel gibt, und haben das eben dann ja ganz intim im Team gemacht, wenn man so will. Also wirklich dann auch ein Spalier gebildet, und dann sind eben die Spieler rausgekommen, die dann eben jetzt Seniors sind und sich verabschieden werden. Mike Collins, einer der Seniors, ist ja quasi, war ja noch im Krankenhaus, weil der angeschossen wurde. Also die haben das versucht, sozusagen für sich zu begehen, diese Rituale, die man eben am Ende einer Saison hat, weil ja eben diese Fluktuation in den College-Teams so groß ist. Das fand ich einen guten Weg, das irgendwie nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil das natürlich trotzdem für die Spieler ein besonderer Moment ist, und den irgendwie einzubetten in diese Trauer, das, glaube ich, ist ja Tony Elliott und seinem Staff ganz gut gelungen.
Ich war jetzt froh, dass Nikola dir die Frage gestellt hast, weil ich finde, du hast es gut beschrieben, weil mir fehlen halt die Worte, und also es ist halt, ja, es ist eine furchtbare Tragödie, aber gerade das, was du zum Schluss gesagt hast, solange sich strukturell nichts ändert, wird es diese Meldung immer wieder geben. Und es gab ja auch in den Tagen danach dann wieder in der Hinsicht Gewaltdelikte.
Gerade heute wieder in Virginia, ne? Der
genau.
In Walmart.
Genau, also heute heißt, wir nehmen am Mittwoch auf, und das ist, wie gesagt, es gibt Dinge, wo du irgendwann auch wirklich gefühlt alles gesagt hast und dann irgendwann einfach auch die Worte ein Stück weit fehlen, weil es sind die nächsten, der nächste komplett sinnlose Tod von Menschen, von jungen Menschen, und ja, keine Ahnung. Also deswegen, Jan, ich finde, du hast das wirklich gut zusammengefasst. Aber ich merke, dass mir bei den Dingen immer mehr und mehr die Intelligenz fehlt, da wirklich vernünftig was zu sagen.
Gut, dann machen wir mal den Übergang zum zu dem, was in den letzten zwei Wochenenden auf dem Feld passiert ist. Und der eine oder andere Commissioner wird sich beim Pac-12-Commissioner gemeldet haben. So von wegen, was sagten eigentlich die Alkoholreserve, können wir da mit dippen? Und der Pac-12-Commissioner wird zumindest letzte Woche gesagt haben, vielleicht nicht. Das brauche ich noch selbst, denn ja, wir schauen mal grob, was passiert ist. Ein Team, das sich weiterhin keine Sorgen machen muss, Jan, ist Georgia. Mississippi State 45-19 geschlagen, dann Kentucky 16-6. Fürs SEC-Finale ist man schon qualifiziert. Jetzt heißt es noch, das Spiel gegen Georgia Tech überstehen und dann das SEC und dann das SEC-Finale durchgehen.
Ja, das ist der Fahrplan für die Bulldogs. Also das sah jetzt gegen Kentucky nicht immer schön aus, muss man auch sagen. Aber solche Spiele musst du halt auch gewinnen. Das war total kontrolliert. Sie haben den Ball gelaufen, sie haben die Uhr eben damit auch am Laufen gehalten. Kentucky relativ wenig Chancen gegeben. Dann hat Will Levis auch noch eine relativ üble Interception geworfen in eine sehr deutliche und auch wenig versteckte Cover-2-Deckung auf den Cornerback auf Ringo. Ja, und ansonsten war es halt so, das ist so die Sorte Arbeitssieg, die man eben macht, wenn man in diesen Wochen nicht irgendwie einen FCS-Gegner hat, sondern einen Conference-Gegner, dann muss halt auch mal so ein dreckiges 16-6 sein. Das wird den Georgia Bulldogs überhaupt nichts schaden, auch im Ansehen des Komitees oder bei den Rankings nicht.
Bei anderen SEC-Teams ist nicht so goldig gelaufen, da kommen wir aber später zu. Dann Ohio State schlägt Maryland 43-30 und Christian Michigan mogelt sich gerade so an Illinois vorbei mit einem Field Goal in letzter Sekunde 19-17 und so haben wir für nächstes Wochenende unser Duell der Ungeschlagenen, aber gerade in Michigan wird man arg geschwitzt haben.
Man wird geschwitzt haben. Das war das nächste schöne Vorlaufen von Brad Bielema. Ich bin eine gewisse Schule.
Guck doch mal die Bilanz an mittlerweile.
Ich weiß, aber ich werde es jede Woche bringen, weil also so das sein zu lassen bringt ja auch.
Also gegen Michigan hat Brad Bielema klar besser ausgesehen als Nebraska. Das können wir nicht anders formulieren.
Ja, aber auch Nebraska hat die irgendwie lange bei 17 Punkten gehalten, aber offensiv halt nicht so viel zustande bekommen. Aber
nicht so viel ist eine Untertreibung.
Ja, Jan, du weißt, ich stehe auf gute Defense, zumindest im Fußball. Nein, das war natürlich eine Nummer, die sie dann am Ende, also Illinois ist natürlich schon limitiert in dem, was sie offensiv tun. Die haben eine klare Identität, die wissen, was sie machen. Und Michigan hat dann halt gerade mit ihren Athleten zum Schluss halt die entsprechenden Plays gemacht, die sie halt gebraucht haben. Es ist halt ein ekelhafter Gegner und es gibt immer wieder Mannschaften, die bessere Teams auf ihr Niveau runterziehen können und Illinois hat das gemacht. Jetzt muss man aber sagen, die spielen ja auch eine gute Saison. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine, jetzt nicht so, als wenn man gegen Vanderbilt verloren hätte. Ja.
Ist auch passiert.
Es ist auch passiert, genau. Ja. Also am Ende, das wird halt ein komplett anderes Spiel, als Michigan jetzt am Wochenende macht. Von daher ist es in Anführungszeichen egal, weil du hast es gewonnen. Vermutlich ist es sogar im großen Kontext, wäre es auch egal gewesen, wenn sie das Ding verloren hätten und hätten Ohio State geschlagen und das Big Ten Championship Game gewonnen, weil ein One-Loss Michigan ist immer drin, in den Top 4. Aber das war natürlich vielleicht ein Hallo-Wach-Moment für die Mannschaft. Aber klar ist, Ohio State sind gerade offensiv ganz andere Herausforderungen.
Wie groß?
Wie
groß sind die so? Wenn Jim Harbaugh Tape von dem Spiel analysiert, die letzten drei Tage, wie groß werden seine Sorgenfalten gewesen sein?
Ich glaube, die sind aus zwei Gründen, könnten die größer sein, als man denkt. Man kann natürlich das Spiel, Christian hat ja recht, im Grunde genommen hat es für den großen Kontext gar nicht so eine Bedeutung gehabt, wie wir sie in dem Moment vielleicht auch alle gesehen haben, nämlich, oh, was geht da mit Michigan ab? Weil wenn sie Ohio State schlagen, dann würde diese Niederlage nicht so wehtun. Natürlich auch, müssten natürlich auch noch das Big Ten Championship Game gewinnen, klar. Aber das war keine gute Vorstellung der Wolverines. Das war, also ich meine, was wir wissen, was Illinois macht. Illinois wird den Ball laufen, sie machen halt dieses Zone Running mit Chase Brown, einfach ein super Running Back, und der hat jetzt vielleicht nicht die Yards per Carry wie in anderen Spielen gehabt, aber der hat halt immer wieder die Illinois Offense halt am Leben gehalten, immer wieder neue First Downs markiert, dann eben auch den Touchdown-Lauf. Also seinen zweiten, den längeren, damit hat er ja dann Illinois in Führung gebracht. Und Michigan hat, am Anfang sah das ja alles noch ganz okay aus. Und der Bruch ist reingekommen, als sich Blake Corum verletzt hat. Denn Michigan konnte nicht besonders gut passen. Illinois hat einfach auch eine sensationell gute Passverteidigung. Die spielen ja konsequent Man-Coverage und sagen, schlagt unsere Cornerbacks. Und niemand hat es bisher so richtig hinbekommen. Ab und zu natürlich schon, aber niemand so richtig. Und als Blake Corum eben diesen Hit aufs Knie bekommt und raus muss, der eine Running Back Heisman-Kandidat, wenn man so will, und sein Backup Donovan Edwards, der auch ein sehr, sehr guter Running Back ist, ist eh schon verletzt gewesen. Da ist das Spiel gekippt, weil da mussten sie mit ihren Third- und Fourth-Stringern spielen auf Running Back. Die haben wenig überraschend nicht so gut ausgesehen wie Corum oder wie vielleicht auch Edwards ausgesehen hätte. Und McCarthy, der Quarterback, hat halt wenig Bälle angebracht, sah nicht gut aus, gerade bei den tiefen Bällen, wofür man ihn eigentlich, wo man dachte, das ist jetzt sozusagen das, was ihn vielleicht gegenüber McNamara irgendwie hervorhebt, warum er jetzt den Starterposten bekommen hat. Der hat sich ein bisschen zurückentwickelt. Die ersten Spiele von McCarthy sahen deutlich besser aus als das, was jetzt die letzten Wochen passiert ist. Man muss dazu auch noch sagen, da gab es natürlich auch ein paar wirklich üble Drops. Den einen in der Endzone, dann den von dem Running Back Gash, der, ich glaube, der vierte oder fünfte Running Back in der Depth-Chart ist. Da war die Offense einfach unrund. Der Defense möchte ich jetzt dann später gar keinen so großen Vorwurf machen, weil die haben dann ab dem dritten Viertel und ab diesem längeren Chase Brown-Lauf dann auch dicht gehalten. Aber das war natürlich insgesamt sehr, sehr harzig, dass du einen 17-10 Rückstand, den du aus dem dritten Viertel mitnimmst, dann mit drei Field Goals umdrehst. Und da war auch ein bisschen Glück dabei, das muss man schon deutlich sagen. Michigan hat ja diesen 4. und 3 gehabt am Ende, also im letzten Drive, den sie dann auf den Running Back Gash halt converten mit dem Pass. Aber das war aus meiner Sicht ein glasklares Pickplay von, ich glaube, es war ein Tight End, der da vorher reinläuft und einfach beide Spieler wegnimmt. Der Pass war auch über die Line of Scrimmage, also das kann es nicht sein. Und auch später gab es noch einen Catch, der eigentlich ein Incomplete-Pass war, das Field Goal ein bisschen näher macht. Gut, der Field Goal-Kicker, den sie haben, der ist wirklich gut, der ist eiskalt, aber da war viel, viel Glück dabei. Und jetzt geht's halt darum, ich meine, Michigan lebt davon, dass sie eben diese super O-Line haben, das Running Game aufziehen mit Blake Corum und Donovan Edwards. Wenn beide jetzt ausfallen sollten gegen Ohio State, sehe ich ehrlich gesagt keine Chance. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, auch Ohio State sieht momentan nicht so gut aus, denn das 43-30 gegen Maryland, das ist ja ein bisschen geschönt dadurch, dass sie am Ende eben als Maryland dann mit einem Spielzug den Touchdown machen muss, dass sie da eben den Fumble Return Touchdown bei fast Auslaufen der Uhr haben. Denn das war ein enges Ding. Das war ein enges Ding. Maryland hat die Defense ziemlich gut beschäftigt mit Taulia Tagovailoa, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, seine Receiver gut eingebunden hat, also auch die verschiedenen Receiver. Und ich glaube, wenn Ohio State den einen Punt-Block, woraus sie dann einen kurzen Touchdown machen, nicht macht, dann kann es sein, dass das Spiel verloren geht. Also die Offense sah nicht immer gut aus, sowohl im Passing als auch im Rushing. Also sie haben auch da ja ein bisschen Probleme mit Spielern. Wir wissen ja, dass Jackson Smith und Jigba immer noch fehlt. Mayan Williams, der eine Running Back, ist verletzt. Der zweite, Travion Henderson, ist gerade wieder zurück, sah aber total ineffektiv aus. Darum sitzt er dann mit dem Freshman, Dallin Hayden, viel gelaufen, weil einfach die Depth auch nicht da ist. Und auch das Passing-Game sah ein bisschen unrunder aus. Also ich würde denen immer noch mehr the benefit of the doubt geben als der Michigan Offense. Überhaupt keine Frage, ist natürlich eine viel talentiertere Offense, aber auch Ohio State ist nicht mehr ganz so überzeugend mit der Offense wie zu Beginn. Also beide Teams wirken ein bisschen anfällig, Michigan sicherlich noch mal ein bisschen mehr, aber darauf muss man dann sicherlich auch achten, wenn es Richtung Playoffs geht, wer auch immer das dann ist von den beiden, der da dann auflaufen darf.
Also könnte es eine Defense-Schlacht werden, wenn die Offenses beide ein bisschen am Struggeln sind?
Ja, bei Ohio State würde ich ja eher sagen, da ist die Offense nicht am Struggeln, weil dazu legt die immer noch zu viel auf. Aber da gibt's, die ist unrunder geworden, die ist inkonstanter geworden, die ist streaky geworden. Und dafür ist da die Defense der Buckeyes nicht gut genug, weil man hat ja gesehen, dass Maryland halt mit einem relativ passlastigen Ansatz die halt auch ordentlich ärgern konnte. Und das ist die Frage. Michigan in der Form vom ersten Saisondrittel mit einem fitten Blake Corum und Donovan Edwards plus einem deutlich besseren Passspiel. Jetzt sind ja auch beide Starting Titans, die auch beide wirklich gut sind, sind ja auch beide raus bei Michigan. Muss man gucken, ob der Schoonmaker zurückkommt. Also da ist gerade einfach in der Offense, da fehlen also absolute Keyplayer. Und ich glaube nicht, dass sie die Depth haben, gerade bei so einem Team, was so stark eben abhängig von Ball Control und auch Inside Running ist. Die Depth haben sie gerade, glaube ich, nicht. Und es ist auch normal, dass man die nicht hat, wenn man jetzt nicht Ohio State jetzt Receiver hat oder so, um da dann gegenzuhalten. Das heißt, Michigan muss hoffen, dass die Spieler fit werden. Ohio State wird so oder so Punkte auflegen. Da kann man von ausgehen. Die Frage ist, kann Michigan mithalten und kann Michigan vor allem die Ohio State Offense möglichst lange an der Seitenlinie belassen?
Ja, oder in Michigan muss man hoffen, dass das Wetter halt unterirdisch ist.
Am Wochenende. Genau.
Jede
Wetterkapriole nützt Michigan. Das können wir, glaube ich, ganz klar sagen.
Ja. Und wenn dieser, ich weiß nicht, ob die Komplexe haben bei Ohio State, aber wenn und wenn dieser Flaggenmaster umfällt, ja. Da haben die ja für ein Riesending in Stahlen gebaut. Das kann ja nicht. Also ich war mir im Fernsehen noch nie aufgefallen, jetzt, weil ich mal vor Ort war. Meine Fresse, wer baut denn sowas? Aber egal, das nur am Rande. Michigan schwitzt sich durch gegen Illinois und dann wäre die Frage, wie kalt lief der Schweiß bei TCU den Rücken runter, Jan, die mit auslaufender Uhr ein Field-Goal schießen gegen Baylor zum 29-28 Sieg, nachdem man die Woche davor Texas geschlagen hat. TCU ist immer noch ungeschlagen, hat aber, glaube ich, im Laufe der Saison einfach 2/3 seiner Fans verloren, weil die alle an Herzkasper verstorben sind, oder?
Ja, so macht es den Eindruck. Vielleicht fließt dadurch der Schweiß auch gar nicht mehr so doll, weil man es ja gewohnt ist, weil man ja jede Woche denselben Spaß hat. Also das ist schon bemerkenswert. Also dass sie das wie eiskalt, das kann ja, also natürlich ist da viel Glück bei, aber das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass du andauernd irgendwelche Comebacks starten musst, weil du irgendwie irgendeinen Teil des Spiels verschläfst. Jetzt war es ja so, dass sie zunächst in Führung gegangen sind im dritten Viertel und dann im vierten Viertel sich 2 Touchdowns eingefangen haben gegen ein unangenehmes Baylor-Team. Aber du musst das doch irgendwann lernen, dass du irgendwie so ein Spiel durchspielst, weil es kann, also ja. Man denkt ja, du hast ja, man denkt ja, jetzt müssen sie es doch irgendwie mal hinkriegen, jetzt gehen sie in Führung, jetzt spielt es doch mal runter. Und dann war es wieder dasselbe, down by 8. Das war dann ein bisschen so das Signal, dass Max Duggan, der Quarterback, halt wirklich auch heiß gelaufen ist, auch eben gelaufen ist. Und es war ja wirklich, also viel, viel mehr, auch zeitlich hätten sie sich ja gar nicht leisten können. Es war super wichtig, dass die letzten beiden Drives von Baylor halt 3-and-out-Drives waren. Wenn die ein einziges First Down gemacht hätten, hätte diese ganze Nummer nicht gestimmt, beziehungsweise hätte sich TCU viel mehr beeilen müssen. Und dann kam es ja zu dieser, ja, doch seltsame Situation, dass sie erst, ne, 20-28 Rückstand, dass sie erst die Touchdown machen von Demarcado und dann natürlich die Two-Point versuchen und eben, ich glaube, es war sogar derselbe Running Back, den Pass, den Duggan in die Flat zuwirft, völlig frei droppt. Und man dachte ja, okay, 2 Minuten noch auf der Uhr, 26-28, das könnte es jetzt gewesen sein. Dann halten sie Baylor halt mit dem 3-and-out, lassen die punten und müssen sich dann ja eben auch relativ schnell übers Feld bewegen, schaffen das auch. Und da kommt ja wirklich auch noch der Call aus der Hölle, also ganz im Ernst. Wenn ich keine Auszeit habe, 3. und 7 an der gegnerischen 26, 17 Sekunden auf der Uhr, da call ich doch keinen Lauf. Bei 3., also ne, im College könnte man sagen, okay, bei 3. und 1 vielleicht, ne, stoppt die Uhr beim 9. Verstand, aber bei 3. und 7 konnte ich doch keinen auf den Lauf.
Wenn ich gefeuert werden will, schon.
Ja, aber also ihr habt die Szene, sie laufen und dann merken sie, okay, naja gut, bei 3. und 7 wenig überraschend, der Lauf klappt halt nicht zum 9. Verstand und danach geht das große Gerusche los, dass halt die Spieler vom Feld müssen, die runter müssen und die anderen Spieler halt das Kicking-Team, gut, die O-Line bleibt größtenteils drauf, dass das halt rauf muss und dass der Kicker natürlich dann auch überhaupt keine Chance hat, der macht ja nicht mal diese Schritte zurück, der kann ja nicht quasi auf dem Moment starten, wo der Ball designiert hingelegt werden soll, sondern der stellt sich einfach hin und kickt den rein bei auslaufender Uhr.
Quasi eine Bewegung, reinlaufen, kicken.
Ja, so ein bisschen, also er hat sich kurz hingestellt, aber er hat das einfach nur so anvisiert, den Spot quasi. Uiuiui, also auch gerade, ne? Nicht nur der Kicker, College-Kicker, Griffin Kell gehört offensichtlich nicht dazu, aber sondern die ganze Kick-Durchführung ist doch, ne, gerusht, da muss schnell der Longstepper hin, dann da callst du doch einen Pass, entweder First Down oder du wirfst ihn weg und dann machst du das in Ruhe. Da hat man ja auch nochmal so mit dem Feuer gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei den Jubelszenen, meine ich, Alexander Honig erkannt zu haben, als er den Kicker dann hochgehoben hat. Also der scheint im Kick, ein Team Honig, zu sein.
Honig ist im Field Goal, ist im Team bei der, also ist ein Blocker beim Field Goal Team. Das habe ich definitiv wahrgenommen und das klingt jetzt erstmal, also nochmal, wir haben ja schon das eine oder andere, also ich glaube, vor 3-4 Wochen haben wir mal über Maximilian Mang aus Zürich gesprochen und über ein paar Europäer. Das ist für ihn, sage ich mal, ein gutes Zeichen, dass er sich schon in den Special Teams da rein, man darf nicht, also kurze Backstory, ursprünglich aus Nürnberg, in der Schwäbischer in der Jugend als Quarterback gespielt, für mich einer der krassesten Athleten, die ich im deutschen Jugendfootball je als Quarterback oder generell als Athleten gesehen habe. Und ist dann meiner Meinung nach der erste Deutsche mit einem Scholarship bei der Power 5 gewesen. C-State, der jetzt letztes Jahr in der EFL gespielt hat, hat, glaube ich, ein Division 2 Scholarship mal bekommen. Also das ist eine Nummer, hat einen Positionschange gemacht und ist eben als Tight End und sieht eben jetzt gut für ihn schon Zeit bei den Special Teams. Und ja, das wird also für ihn mit Sicherheit auch eine ganz besondere Nummer sein.
Ja, also er war, glaube ich, wirklich der den Kell dann hochgehoben hat. By the way, er muss ziemlich viel im Kraftraum gewesen sein. Ist jetzt angegeben mit 6'6", 265. Also nicht unbedingt der Move-Tight End, sondern wirklich der Inline-Tight End, der halt ja an der Line blockt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied zwischen, weil ich hab mal Football U15 NRW gegen U15 Auswahl aus Texas gesehen, ja. Und die Texaner haben die U5 haben NRW zurück in die Kabine geschickt, weil die haben die Mutanten da kommen sehen, haben gesagt, das sind doch keine unter 15-Jährigen. Und dann kamen die alle mit ihren Persos raus, mussten die Texaner akzeptieren, doch. Der Unterschied passiert danach. Irgendwo. Wahrscheinlich in der Highschool ein bisschen, aber in den letzten 2 Jahren Highschool und die ersten 2 Jahre College sind, glaube ich, die, wo sich die Athletik wirklich massiv trennt zwischen europäischem Football und Division One Football. Das ist da, wo es abbiegt, ja. Aber so bis zu einem gewissen Punkt können sie es mithalten und dann siehst du plötzlich diese Transformationen, die stattfinden. Und ja, ich meine, hier, Vollmer hat doch auch als Tight End drüber und nicht als O-Liner, ja. Und dann haben sie ihn halt zum O-Liner gemacht. Also das ist schon spannend, wie sowas dann passiert.
Ja, der war, wenn ich mich komplett irre, bei Houston auch am Anfang ein sehr, sehr schmächtiger Liner. Der war ja aber relativ groß und dann aber hat noch gar nicht so viel Beef drauf gehabt. Was wolltest du sagen?
Und hat er jetzt nicht mehr, und jetzt, wo er aufgehört hat, hat er auch nicht mehr so viel Beef drauf. Also das ist auch die Rückwandlung war auch spannend bei Vollmer.
Das geht aber, finde ich, das ist bei O-Linern sowieso immer krass. Also oder auch bei jemandem wie Gronk oder so. Also als der da das eine ja mal Pause gemacht hat, sah der ja aus wie, weiß ich nicht, schlank. Wirklich schlank.
Also das Ding ist halt gerade in den Lines, und ich habe jetzt wieder den Spaß gehabt, das Jugendländerturnier über 2 Jahre. Über 2 Tage kommentieren zu dürfen. Das macht mir jedes Mal Spaß. Klar, ich würde mir wünschen, dass du auf den Skill-Positionen noch ein paar mehr Jungs hast, wo du denkst, okay, der ist schon im Route-Running relativ weit oder der hat sehr viel Geschwindigkeit, etc. pp. Aber das ist grundsätzlich schon richtig cool, was du da für Athleten einfach auch mittlerweile schon hast. Und also und Honig ist da keine Ausnahme, wobei man halt sagen muss, dass der halt eben auch durchaus jemand war, dem ich zugetraut hätte, als Quarterback zu Rande zu kommen. Aber nochmal, wenn er da eine Rolle für sich findet, freue ich mich. Und das ist so oder so, ist das eine ganz, ganz besondere Nummer, in diesem Jahr bei der TCU dann zu sein. Also das, ja, eine ganz spezielle Saison für die Horned Frogs. Und schauen wir mal, wie lange der undefeated Traum da noch weitergeht.
Wie viel Vertrauen hast du, Christian? Also von dem, was du besitzt, wie viel würdest du darauf setzen, dass das TCU in die Playoffs kommt? Im Verhältnis zum Beispiel zu einem Georgia, was würdest du da setzen?
Ich würde sagen, es ist im Moment ein Coinflip. Eine 50-50 Chance. Also lass mich nochmal gucken, wen sie jetzt...
Sie haben jetzt Iowa State und das Big 12 Finale.
Ja, vermutlich sogar mehr. Also das Ding ist halt, ich glaube halt, dass sie nur in die Playoffs wirklich kommen, wenn sie Big 12 Champions sind.
Ja, klar, sonst sind sie raus.
Ich glaube, dass sie Iowa State schlagen. Punkt. Und ich glaube aber auch, wenn sie One-Loss Big 12 Champion sind, dass die Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr hoch sind, dass sie trotzdem reinkommen, selbst wenn sie irgendwie, weiß nicht, 17-14 gegen Iowa State verlieren. Natürlich machst du dann die Tür ein bisschen auf, aber da muss schon viel passieren.
Iowa State ist das schlechteste Team in der Big 12 mit einer 1-7 Bilanz.
zugleich aber eine wahnsinnig gute Defense. Die haben einfach nur eine groteske Offense. Also das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem anderen Team aus eben jenem Bundesstaat.
Dass aber sich fürs Big Ten Finale qualifizieren könnte. Was ist das für ein scheiß Witz, liebe Big Ten?
Das können wir gleich nochmal drüber reden. Nein, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn die das Spiel gegen Iowa State verlieren sollten, glaube ich, wird es schwer für TCU, auch wenn sie dann das Big 12 Finale gewinnen. Dazu ist aber das Resümee bisher zu schwach, weil wenn du dir anguckst, gegen wen die alles gestruggelt haben, wie viele One-Score-Games das sind, 1, 2, 3, 4, 5 und dann waren da noch ein paar dabei gegen schlechte Teams, wo sie halt zurücklagen und das am Ende dann noch vielleicht ein Two-Score-Game gerade wurde mit ein bisschen Glück oder so. Also das ist schon alles andere als überzeugend, aber a win is a win is a win und solange sie gewinnen, sind sie drin. Aber
wer geht denn höher? Also Big Ten Champion, SEC Champion ist klar. Und dann Pac-12 vielleicht, ein Spot?
Also wenn USC mit einer Niederlage durchgeht, die sie durch eine Two-Point-Conversion von Utah bekommen haben, sind die sicher drin für mich. Ja. Über einem ein One-Loss TCU, definitiv. Ja, und dann ist halt die Frage, vielleicht, ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist, ich glaube, es ist schwer.
Je nachdem, ob Ohio State Michigan Desaster für den Verlierer
genau.
wird.
Genau.
Ja, okay.
Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass wenn das irgendwie, keine Ahnung, 30-27 ist mit Field Goal bei auslaufender Uhr, tolles Spiel, who knows? Ich weiß es nicht. Also ist ja möglich. Man muss natürlich immer hoffen, das ist ja immer gesagt, wenn das LSU nicht das SEC Championship Game gewinnt. Weil wenn LSU das SEC Championship Game gewinnt, sind wieder zwei drin, weil Georgia wird nicht auf 5 fallen. Es sei denn, die kriegen eine. Sie sind ja nicht mal, ich meine, die Klatsche gegen Alabama im letzten SEC Championship Game war ja durchaus signifikant und sie sind trotzdem nicht gefallen. Also rausgefallen.
Ja.
Georgia ist drin, so oder so. Es sei denn, die legen sich jetzt gegen Georgia Tech hin und danach nochmal, aber gut, andere Teams haben sich auch gerade gegen Georgia Tech hingelegt, das vielleicht auch später. Aber das ist natürlich das einzige Ding, dass niemand aus anderen Conferences gerade das Interesse haben kann, dass LSU die SEC gewinnt.
Ja.
Iowa State, genau. Und das Big 12 Finale haben sie schon und dann geht's gegen Kansas State oder Texas, würde ich mal vermuten.
Genau. Genau. Also Kansas State ist drin mit einem Sieg über Kansas jetzt nächste Woche und wenn sie verlieren, dann hat Texas die Chance mit einem Sieg über Baylor da rein zu grätschen.
Weil Texas den direkten Vergleich gegen Kansas State gewonnen hat, ne? Genau. Das ist die Ausgangssituation in der Big 12. SEC, alles klar. Big 12. Gut, dann dann gibt's die sich knapp durchgesetzt haben und ihren Status gerettet haben. Und dann gibt's halt auch die ihre Saison am vergangenen Wochenende beendet haben. Ich weiß nicht, wie man sich das vorgestellt hat bei den Volunteers, Christian. Ob man sich dachte, ja, komm, South Carolina schlagen wir, wenn die auch. Dann passiert das SEC Championship Wochenende zwar ohne uns, aber da kann ja auch noch ein bisschen Chaos passieren und danach winken wir fröhlich, wenn die Verkündung ist und wir sind in den Playoffs. Ja, hat nicht so ganz geklappt. Erst verletzt sich Quarterback Hooker und dann gab es eine nicht so ganz so knappe Niederlage gegen South Carolina 38-63. Und damit können wir sagen, die Playoff-Hoffnung der Tennessee Volunteers, die können wir nicht nur einmal das Klo runterspülen, sondern gleich mehrfach.
Ja, die Aussage kann man definitiv treffen.
Also Tennessee war Favorit mit 22,5 und verliert mit 25. Das ist auch einer der größeren Upsets der.
Gegen ein ungeranktes Team, wohlgemerkt.
Gegen ein ungeranktes South Carolina, das glaube ich seit 7, irgendwie. Bisschen auf der Suche nach sich selbst war, aber ja, bitte sehr. 4-4 ja. In der SEC jetzt.
Da wäre jetzt mal Sweet Caroline sinnig gewesen.
Hau raus.
Nee, ich will ja nicht komplett alle Hörer innerhalb von 22,3 Sekunden verlieren, wenn ich anfange zu singen. Im Gegensatz zu Sal drohe ich damit auch nicht, weil ich das nicht mache. Aber ja, ich weiß nicht, Spencer Rattler 30 von 37, 4-4, 38, 6 Chance, ne?
Ja.
Wer hat das kommen sehen? Ich nicht. Also der hat ja immer wieder sein Potenzial, seine Ansätze gezeigt, aber bis dato, ich würde mal sagen, eher eine relativ wechselhafte Saison gespielt. Und dann explodiert er halt in diesem Spiel so. Und also klar, da waren halt ein, zwei so auch richtig üble Busts in der Courage dabei von Tennessee. Dann verletzt sich Hooker, was für ihn extrem bitter ist. Gerade auch
das Jahr mit Kreuzbandriss, ne?
Ja, gerade auch genau, in Richtung NFL Draft, weil Jan, korrigiere mich, der ist Senior, ne?
Der ist, ja, und der ist 25 schon. Also der muss langsam, sonst irgendwann wird's da nichts mehr. Dann kann er sich, was weiß ich, mit Weeden irgendwie in einen Zug setzen oder so. Aber nein, sorry. Man muss aber ganz kurz dazu sagen, ich wollte nur ganz kurz sagen, das war ja relativ spät im Spiel, ne? Also das war jetzt nicht so, dass Tennessee deswegen verloren hat. So weit will ich nicht gehen. Sondern die haben halt verloren, weil ihre Defense scheiße war.
Sag mal so, es ging ab Mitte Dritte, es ging südwärts.
Ja, es ging, das Krasse ist, es ging eigentlich von Anfang an südwärts, weil South Carolina hat in der ersten Halbzeit mit jedem Drive einen Touchdown gemacht. Bis auf die paar Sekunden, die 12 Sekunden vor der Halbzeit. Sonst jeder Drive war ein Touchdown. Und das war halt wirklich die haben halt eine krasse Offense dahingestellt. Rattler war richtig on fire. Und die haben zugleich waren ihre ganzen Runningbacks verletzt. Da haben sie dann Jaheim Bell, der eigentlich so ein Move-Titan ist, den sie ab und zu mal auf Runningback stellen, haben sie dann einfach Runningback spielen lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Dakarian Joyner, ein Receiver, der letztes Jahr beim Bowl-Spiel, weil die da irgendwie hatten sie keine Quarterbacks mehr, da haben sie dann quasi so eine Art Wildcat-Dauer gespielt mit ihm, der, weiß nicht, in der Highschool mal Quarterback war oder so. Der ist auch mal wieder ausgepackt worden und hat dann ein bisschen Wildcat gespielt und auch einen Pass geworfen auf Rattler. Und Rattler hat halt unglaublich viele verschiedene Spieler bedient. Der hat mit Antoine Wells einen Receiver gehabt, der ein super Spiel gemacht hat. Und dann, aber sonst wurde der Ball halt wild verteilt. Da haben gefühlt 1000 Spieler ein oder zwei Catches, weil man immer wieder irgendwie Matchups gesucht hat und die auch gefunden hat. Und die Tennessee Defense hat halt überhaupt nichts machen können. Und dann gab es diese eine Sequenz. Ich meine, Tennessee hat natürlich mit Hooker auch gepunktet. Ist halt einfach natürlich eine super Offense. Und ich dachte dann, naja, es steht 17-35, kurz vor der Pause. Dann macht Tennessee einen Touchdown und kriegt halt in der zweiten Halbzeit den Ball wieder. Einmal hin und her gepannte, aber dann machen sie den nächsten Touchdown, steht es 31-35. Und ich dachte, na okay, war ein Scare, aber jetzt...
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los und jetzt und da hat South Carolina dann auch einfach keine Chancen mehr. Und dann hauen die halt den nächsten Drive raus. Ne, auch wieder, also meistens passt, aber ein bisschen immer mal wieder ein Run eingestreut von ihrem quasi Tight End / Running Back. Und dann am Ende, glaube ich, mit einem Endaround zum Touchdown. Da dachte ich, okay, die sind auf jeden Fall resilient, weil normalerweise brichst du dann ein. Da hast du eine super Halbzeit gespielt, dann kommt halt die Mega-Offense ran und dann wird's schwierig. Und dann machen sie das halt, dann halten sie die wieder bei einem Punt und machen den ganzen Spaß nochmal. Unter anderem mit einer dritten und 20 Conversion, wo ich denke, okay, jetzt ist die Defense, also wir haben schon ein paar Mal über die Tennessee Defense geredet, aber das war wirklich ein absolutes Lowlight. Und als sie die South Carolina dann kurz vor der Endzone gestoppt haben, holt sich ein Spieler noch ein Personal Foul ab, damit die Gamecocks auf jeden Fall nochmal ein neues First Down irgendwie innerhalb der 5 kriegen und auch wirklich dann den Touchdown machen. Und damit war es dann, ich glaube, das war genau der Moment, also bei 31-49 kam dann dieses Play, wo Hendon Hooker läuft, den Ball rausgeschlagen kriegt und irgendwie ganz blöd aufkommt. Also war einfach quasi ein Non-Contact-Injury mit dem Bein. Und das dann eben ja einen Tag später verifiziert wurde, dass das eben Kreuzbandriss ist und er damit für den Rest der Saison ausfällt, ist natürlich oberbitter, weil er war ja letztlich immer noch im Heisman-Rennen, auch zu Recht. Und für Tennessee, ja, es hätte auch mit ihm nicht mehr geklappt, da bin ich relativ sicher. Die Defense war einfach zu unterirdisch. Und jetzt muss man halt gucken. Und zwar hat er noch Joe Milton, den alten Michigan-Quarterback, der sich ja auch schon viele Jahre in den Ebenen, den hohen und niedrigen Ebenen des College-Sports.
Über Joe Milton reden wir noch, seitdem wir hier den Bums machen, ne?
Ja, ich bin relativ sicher. Genau, also Hendon Hooker und Joe Milton ist sicherlich eher ein, also vom Alter und der Erfahrung eher ein NFL-Quarterback-Room. Gut, sie müssen jetzt natürlich gucken, dass sie jetzt Vanderbilt schlagen. Das sollte in der Regel auch mit dem Backup-Quarterback gelingen, aber warten wir mal ab. Und dann wartet ja immer noch für die Vols halt durchaus ein großer Erfolg, nämlich ein New Year's Six Bowl.
Wenn man sich nicht gegen Vandy hinlegt.
Ja, ich sag, ja, das sollte man nicht tun.
Vandy ist jetzt oben auf, also von daher, schauen wir.
Ja. Auf jeden Fall aber krasse Nummer, South Carolina, muss man vielleicht nochmal sagen, nachdem wir ja auch drüber gelästert hatten, dass diese Offense so mau ist und dass Rattler dann auch noch irgendwie seine Coaches unter den Bus wirft.
Diesmal waren sie aber vorbereitet, ne? Haben wir ein Gefühl?
Ja, diesmal waren sie es war wirklich auch von ihnen eine Wahnsinnsleistung. Ne? Wir haben viel über die letzten zwei Jahre bei Rattler geredet, dass er das Potenzial hat, ist ja unbestritten. Und jetzt hat er mal ein Spiel ausgepackt, sicherlich auch mit ein bisschen Mithilfe der Defense, aber das war schon allererste Sahne. Da waren halt ein paar Dimes dabei, gerade am Anfang, ich weiß nicht, ob das war der erste oder zweite Touchdown. Da haut er so einen Rocket über die Mitte in den Lauf des vertikal laufenden Receivers. Das kriegen nicht viele Quarterbacks hin. Also der hat Potenzial, nur haben wir es viel zu selten gesehen.
Und in Oklahoma will man denken, warum erst jetzt, Bruder? Aber gut.
Ja. Eine Saison war gut, die erste von ihm als Starter, aber danach ging es südwärts, wie jetzt mit den Volunteers.
Und dabei ist Tennessee ja schon relativ weit im Süden, aber...
Nicola.
Zu einfach.
Ja, der war zu einfach, ich weiß.
Gut, LSU, wir dürfen nicht vergessen, zum Teil ist die Woche vor Thanksgiving auch Cupcake Weekend. LSU hatte Alabama Birmingham zu Gast und 41-10 gewonnen. Da wollen wir uns gar nicht lange mit aufhalten. Wir kommen zur Pac-12, die ja wir gruppieren jetzt beide Spiele der Pac-12, die ihre Halbfinals hatten quasi, um den Einzug in das Pac-12 Finale, wobei wir sagen müssen, Christian, der Pac-12 Commissioner hat letzte Woche schon Blicke nochmal in seinen Schränken geworfen, was es da so Schönes drin gibt, denn Oregon und UCLA haben beide ein Ei gelegt. Und so ging es dann in die Halbfinals quasi für die Pac-12. UCLA hatte USC zu Gast und USC gewinnt 48-45 und hat damit einen Straight Path zum Conference-Finale und damit auch beste Aussichten, sollten sie dieses Gewinn dann auch in die Playoffs bekommen, ne?
Ich muss jetzt erstmal der Jan Weckwert Schuldigkeit tun und selbstverständlich sagen, also diese Defense stinkt schon sehr. Womit ich zweifellos, und Jan Weckwert natürlich auch zweifellos recht hat, diese Defense, die stinkt schon sehr. Aber ja, gleichzeitig muss man natürlich betonen, was da an offensivem Potenzial ist, ist halt auch nicht mehr wirklich von dieser Welt. Oder von Oklahomas Welt. Naja, egal. Das nur nebenbei.
Ei.
Ja, zu einfach, liebe Freundinnen und Freunde. Keine Ahnung, es ist halt USC, es gibt Teams, wo man sagt, hey, die sind voll schwer zu verstehen oder es ist voll kompliziert. USC ist es nicht. Die Defense stinkt, die Offense macht Spaß, die Offense kann sehr vertikal sein, wenn sie muss. Die Offense kann laufen, die Offense kann werfen. Also grundsätzlich muss man sagen, wir wissen, was die sind. Und ich habe mich halt gefragt, wie die halt matchen würden in den Playoffs. Oder gegen wen die auch matchen würden. Vielleicht sind sie wirklich besser aufgehoben in einem Spiel, wo es dann halt eine Mannschaft haben, die nicht die allerbeste Defense hat, wo dann einfach sagen, okay, dann spielen wir einfach ein Shootout und gucken halt, was passiert, ja.
Also USC Ohio State könnte unterhaltsam werden, möchtest du uns sagen, wenn es sowas gibt?
Könnte. Theoretisch. Vielleicht. Im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Ich will das sehen, ja. Dieser Rose Bowl, den wir alle noch abfeiern, war USC Penn State, ne?
Ja.
So, ja.
Saquon versus Darnold.
Wenn ja.
Darnold noch richtig gut war.
Darnold ist jetzt auch wieder gut, weil er wird jetzt starten.
Ja.
Am nächsten Wochenende für die Carolina Panthers, die Hashtag Quarterback Konstanz da ganz wunderfreulich aufgestellt sind. Entschuldigung. Ich merke, dass ich halt vielleicht ein bisschen zu sarkastisch bin, aber hilft dir nichts. Ja, also USC macht schon Spaß, aber die sind halt auch nur, sag ich mal, also die können halt auch nur bestimmte Sachen machen, auf Deutsch gesagt, ja, und bestimmte Sachen halt auch nicht. Und das muss einem halt klar sein. Und ich weiß nicht, wie die zum Beispiel mit der Physis von Georgia matchen würden oder so. Es ist halt eher unangenehm.
Aber dürfen wir nicht vergessen, wie oft wir über USC gelacht haben die letzten Jahre.
Ja, klar. Also, das ist schon ein bemerkenswerter Turnaround. Das soll ja Headcoaching Wechsel, die geben, die vielleicht nicht ganz so positiv laufen. Auch da könnte man vielleicht mal nach Oklahoma schauen, aber ja.
Ja, aber ich finde, man sollte schon dazu erwähnen, dass es jetzt nicht einfach nur der Coach, weil der gekommen ist, sondern der hat einfach 50 Stars mitgebracht, ein bisschen übertrieben gesagt, zum Teil eben auch von Oklahoma, und dass da dann so ein Talentzufuhr und Talentdrain sich auch bemerkbar machen, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig erstaunlich, ehrlich gesagt.
Aber klar, wir ja schon oft genug in den letzten Jahren sehr talentierte Teams gesehen haben, die einfach ein komplettes Ei legen. Aber ja.
Richtig, aber sich den zumindest nach Award besten Receiver im College Football zu holen und einen super high-priced Five-Star mit Caleb Williams als Quarterback, das ist schon, das allein ist schon ziemlich viel. Und dann haben sie, das waren ja nicht die einzigen Spieler, die sich geholt haben, also Williams und Addison. Aber gut, klar, natürlich nie. Ich will auch gar nicht, will jetzt auch gar nicht irgendwie Lincoln Riley bashen, aber das ist schon heutzutage, sagen wir mal, können Turnarounds sicherlich ein bisschen schneller passieren, weil du nicht alles übers Recruiting aufbauen musst.
Nichtsdestotrotz, wenn man 14-0 führt als UCLA, sind 4 Turnover kontraproduktiv.
Ja, das Ding geht auf DTR, das muss man so deutlich sagen. Denn letztlich, sie haben 14-0 geführt, das 14-0 war ja direkt nach der Interception von Caleb Williams. Und ja, dann ist es so ein bisschen, ich meine, dann war es nochmal eine 21-10-Führung. Es ist ja auch nicht so, dass UCLA den Ball nicht bewegen konnte. Ne? Das ist jetzt schon auch eine relativ gute Offense gewesen, aber sie haben halt diese Turnovers gebracht, und gerade diese Turnovers gab es jetzt, glaube ich, im zweiten Viertel die beiden, wo er erst inakkurat bei einer Outroute den nach innen legt, wo der Cornerback dann reinkommt ins Play, und beim zweiten Mal, das war so eine Phase, da ist er irgendwie, das gibt's ja gerade bei DTR, dass er dann streaky wird und irgendwie, dann gibt's 5 abenteuerliche Pässe, und da gab's dann schon noch eins, weil man dachte, der wird jetzt auch gleich gepickt, und dann hat er es auch geschafft, dass er irgendwie den Linebacker übersieht, der in die tiefe Zone droppt, Shane Levers, glaube ich. Und das ist halt einfach, das sind dann einfach die Plays, die dir nicht erlauben, das vor allem, weil Caleb Williams wirklich heiß gelaufen ist. Ich weiß nicht, also da waren ja Dinger dabei. Ich will jetzt nicht den einen Vergleich machen, der einem immer gleich einfällt, wenn jemand halt wirklich total einerseits wild, aber kontrolliert rumscrambled, genau weiß auch, wo die Line ist und den Blick immer downfield hat und dann mit einer super kurzen Throwing Motion da Laser raushaut. So Spieler in der NFL, die das sehr gut können. Und Caleb Williams hat da wirklich Bälle gezeigt, die ich nicht oft gesehen habe. Also das war in Teilen wirklich eine außerirdische Leistung, die er gezeigt hat. Ich würde auch sagen, dass er sich damit zumindest in den engsten Kreis der Heisman-Kandidaten gespielt hat, wenn er nicht sowieso schon drin war, aber vielleicht in den noch engeren Kreis. Das war eine Mega-Leistung von ihm. Ja, und aber trotzdem muss man sagen, trotzdem hat UCLA am Ende die Chance. Trotzdem haben sie die Chance. Sie kommen ja wieder zurück, weil ja USC auch eine ganze Menge tiefer Bälle abgegeben hat oder Bälle, die irgendwie, wo sie einfach nicht gut gecovert haben. Und dann kommen sie zurück, haben die Chance, 3 Punkte down, und dann kommt halt diese dritte Interception von DTR, die, muss man aber auch sagen, wirklich super verteidigt ist, wo der Corey Foreman, ehemaliger Top-Recruit, einen Zone-Drop macht nach außen, erst quasi sich zu dem Running Back, also Richtung Running Back shuffelt, der irgendwie eine Swing- oder Wheel-Route läuft, Entschuldigung, jetzt kann ich schon mit Deutsch, und also Wheel-Route läuft oder Wheel-Route läuft, und dann aber irgendwie instinktiv wieder zurück nach innen geht.
Eine Radroute,
aber mit D und nicht mit T, weil sonst wüssten wir nicht, welche Route es ist. Dann aber nach innen, also instinktiv wieder nach innen geht und unter den Crosser Drop, den DTR da anwerfen will. Also das sah für einen Edge Rusher auch noch wirklich sehr, sehr beweglich aus, und da den Ball pickt. Denn normalerweise, ich war nicht mehr sicher, dass die waren ja schon fast an der Mittellinie und hatten noch genügend Zeit. Also das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das Spiel zugunsten von UCLA ausgeht. Und es gab genügend Chance, dass die Bruins das gewinnen. Aber am Ende war halt einfach, also in der zweiten Halbzeit war es einfach so, dass Caleb Williams das Team auf seine Schulter genommen hat und da wirklich einfach eine absolute Show abgerissen hat. Kann ich nicht anders sagen. Und wenn es so, und wenn er in der Form auftritt, dann wird es für jede Defense schwierig.
Ja, dann lassen wir uns überraschen. Erstmal geht's gegen Notre Dame für USC und dann schauen wir auf das Pac-12-Finale, für das USC sicher qualifiziert ist. Wie gesagt, sie haben kein Pac-12-Spiel mehr und es können keine zwei mehr an ihn vorbeiziehen. Das andere Pac-12-Spiel, das war zwischen Oregon und Utah. Und Oregon schlägt Utah 20-17. Nur ist Oregon jetzt halt Jan Tulos nach der Niederlage in der Woche davor gegen Arizona.
Gegen Washington.
Gegen Washington, ja, sorry. Genau. Arizona war UCLA, genau. Washington, ja.
Genau, ne, Washington, ich sag's nur deswegen, weil Washington ja auch noch eine Mini-Chance hat. Ist alles nicht besonders groß, aber eine Mini-Chance hat aufs Pac-12 Championship Game. Ja, auch hier, man kann es im Grunde genommen, es ist ein anderes Spiel gewesen, war viel mehr Defense und viel weniger Punkte, aber im Grunde genommen kann man dasselbe sagen wie beim ersten Spiel, beim ersten Halbfinale. Es war kein großer Unterschied zwischen den beiden Teams und der Unterschied war dann nachher, waren die Turnovers von Cameron Rising. Also auch hier 3 Interceptions. Die er sich geleistet hat. Die letzte war dann die entscheidende. Aber das waren halt genau die Plays. An und für sich hat es Utah gut gemacht. Gerade am, also, erster Punkt natürlich, Bo Nix hat gespielt. Das war ja vorher nicht ganz klar, ob er auflaufen kann oder nicht. Hat gespielt, hat vielleicht auch nicht ganz, war nicht ganz fit. Ist auch gar nicht gelaufen. Also man hat ihn zu einem Dropback oder Scramble-Passer gemacht. Ich glaube, der erste Lauf war dann nachher ganz am Ende dieser 2 Yard, naja, nach vorne geschossen zum First Down, damit sie die Uhr irgendwie auslaufen lassen können. Davor ist er gar nicht gelaufen. Was ja sehr ungewöhnlich ist. Aber Utah hat am Anfang Probleme gehabt mit dem Run-Game der Ducks, mit den beiden Backs, mit Bucky Irving und Whittington, und hat es dann aber ab dem zweiten Viertel haben sie das relativ gut unter Kontrolle gehabt und da auch nicht mehr so viel zugelassen. Nur haben sie selber halt auch nicht besonders viel hinbekommen. Das Laufspiel sah nicht besonders gut aus. Tavian Thomas, der letztes Jahr noch ein wirklich richtig guter Runner war, hatte so ein bisschen, ich habe den Eindruck, da gab es ja irgendein Problem, warum der auch ein paar Spiele nicht gespielt hat. Und jetzt kommt er zurück und wirkt so, als ob er irgendwie, was weiß ich, sich Zement in die Füße gepackt hat oder so. Und ansonsten war Utah halt relativ eindimensional. Die haben halt immer wieder, hat Rising halt seinen besten Spieler, Dalton Kincaid, in Thailand gesucht, nur halt so oft und so, ja, so überbordend oft, war dann auf den fokussiert, dass am Ende das letzte Play dann auch, oder das, also das entscheidende Play dann eben, die dritte Interception, findet dann eben genauso, da kommt dann genauso zustande, dass der Tight End halt eine kurze Route läuft über die Mitte und da irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob es ein Hitch war oder so, und da einfach stehen bleibt und ein Safety, das riecht, weil dann, hey, den haben sie jetzt 15 Mal angespielt, jetzt reicht's, cuttet davor, fängt den Ball ab und dann war's das. War ein etwas unrundes Spiel, ich fand das gar nicht schlecht, also Oregon hat ja auch Fehler gemacht, da dieser Endaround, den der Receiver da dann völlig unnötig fumbelt, was dann ein Scoop and Score wird, was einer der 2 Touchdowns der Utes war. Ja, hätte in beide Richtungen ausgehen können. Oregon war dann vielleicht das ein bisschen glücklichere Team insgesamt. Und das hat sich Utah aber auch zu einem nicht ganz unbeträchtlichen Teil selbst zuzuschreiben. Und damit ist die Saison der Utes, was Postseason, jetzt außerhalb von Bowls angeht, dann vorbei.
Ist das jetzt eine große Enttäuschung? Oder? Weil ich hätte schon das Gefühl, dass das Utah vor der Saison irgendwie als das Team galt für die Pac-12 so gefühlt, weil keiner wusste, wie gut sich das Ganze bei USC zusammenfindet. Ja, ne?
Ja, ich würde es differenzieren. Ich würde sagen, rein vom Talentlevel würde ich sagen, es ist keine Enttäuschung, 8-3 zu gehen. Plus jetzt ja noch ein Spiel. Ich glaube, die spielen jetzt noch gegen Colorado, oder?
Also genau, 9-3.
Sagen wir, 9-3 zu gehen, würde ich jetzt vom Talentlevel sagen, ist immer noch eine sehr, sehr gute Leistung von Whittingham und seinem Team. Nur, das Team war sehr eingespielt, es kommt zurück bis auf ein paar Spieler, also Devin Lloyd insbesondere oder so, aber es kommt eigentlich ein gesundes, gewachsenes Team, zum Teil immer noch junges Team zurück. Und klar hätte man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet, dass man denkt, naja, da hätte man schon einen Shot aufs Championship-Game haben sollen. Und letztlich hat ja nicht viel gefehlt. Also das ist halt relativ eng da oben. Man hat halt das Spiel knapp gegen Oregon verloren. Man hat das Spiel gegen UCLA verloren, man hat USC geschlagen. Ja, war jetzt das gegen Florida am Anfang, sieht natürlich im Nachhinein ein bisschen bitter aus. Das ist dann immer so am Ende der Saison, sehen so Anfang, Niederlagen am Anfang gegen Teams, die dann vielleicht danach so ein bisschen weniger zeigen, schwierig aus. Insgesamt würde ich trotzdem sagen, ist das eine gute Saison der Utes gewesen. Letztlich kann man sowas nicht planen, wenn man jetzt nicht Alabama oder Ohio State ist, dann kannst du irgendwo, verlierst du halt mal einen und dann hast du halt nachher am Ende vielleicht eine Niederlage zu viel. Aber letztlich sind die Utes ja weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach ein ziemlich gutes Pac-12-Programm zu werden. Oder sind sie ja eigentlich schon.
Washington kommt dann ins Finale, wenn sie gegen Washington State gewinnen und Oregon gegen Oregon State verliert, ja?
Ich habe es aufgeschlüsselt. Warte mal, es ist noch etwas komplizierter. Ich suche es raus, weil...
Dazu muss ich noch den magnetischen Nordpol verschieben und...
Genau, ja, okay. Genau, so eine Nummer. Also, Washington braucht neben dem eigenen Sieg at Washington State und einer Niederlage von Oregon at Oregon State zusätzlich noch eine Niederlage von UCLA at Cal oder eine Niederlage von Utah at Colorado. Was ja eher unwahrscheinlich ist, weil das dann mit diesen... Genauso wie Utah braucht auch noch andere Spiele, weil bei einem Three-Way-Teil geht es dann auch darum, wer von den Gegnern hat die meisten Siege gegen gleiche Gegner und dann dadurch spielen dann auch Spiele eine Rolle von Teams wie eben das UCLA at Cal, die natürlich beide keinen Shot mehr haben, insbesondere Cal natürlich nicht, aber auch UCLA ja nicht mehr, einen Shot mehr aufs Championship-Game, aber es spielt dann noch in der Verteilung der Siege der gleichen Gegner der drei Teams eine Rolle. Es ist relativ kompliziert. Das Einfachste ist.
Aber da würde ich trotzdem immer Cal eher über UCLA sehen als Colorado über. Nee, was über war
Utah.
Das?
Genau. Als Colorado über Utah.
Als Colorado über Utah, genau.
Richtig, aber die Chancen sind halt für Washington und Utah eher gering. Oregon hat natürlich den klarsten Weg. Gewinnt man at Oregon State oder verliert Washington, ist man drin.
Ja, aber es ist die Pac-12, da ist nichts.
Das ist richtig. Und Oregon State ist gerankt, spielt ein bisschen unbemerkt eine relativ gute Saison. Ganz sicher ist das bei einer Rivalität nie.
Ich wollte gerade sagen, und würde nichts lieber tun, als Oregon die Saison
auf
zu versauen.
Auf jeden Fall.
Ne? Also,
endlich mal wieder, jo.
Man ist endlich wieder relevant, genau.
Sie haben ja eins gewonnen vor kurzem, aber jetzt hätte es natürlich richtig viel Gewicht, wenn man dadurch die Ducks eben aus dem Championship-Game kegelt. Das wäre natürlich ein Fest.
Gut, also so viel zur Pac-12. Dann sind wir wieder bei Cupcake Weekend. Alabama schlägt Austin Peay 34-0 und Clemson schlägt Miami 40-10. Dann
dass du das in einer es darf kein einziger Hurricanes-Fan hören, dass du das gerade in einem Abwasch abgehandelt hast.
Ja, sorry, aber die Saison der Hurricanes ist auch so ein Verkehrsunfall.
Ja.
Also spätestens seit der, war das vorletzte Woche, wo sie wirklich gegen Florida State so gar keine Chance hatten. Also, das hat was, also, so sehr wir über Florida State gelästert haben, also jetzt ist Miami dran. Ja. Gut, egal. Penn State schlägt Rutgers 55-10. Ja, und dann kam wahrscheinlich der Teil, wo der ACC-Commissioner beim Pac-12-Commissioner anruft und fragt, was so, wie so die Reserven aussehen. North Carolina spielt gegen Georgia Tech, Christian, und verliert 17-21. Und es steht zu befürchten, dass das Komitee in zwei Wochen tagt. Und dann schaut man sich das an. Was hat Clemson für Quality Wins? Gar kein Next, oder?
Könnte passieren.
Also Clemson, North Carolina steht schon fest als ACC-Finale, nur ist North Carolina jetzt irgendwie, also wenn sie irgendwie noch davon geträumt haben, über irgendwelche verwinkelten Züge doch noch irgendwie einen Shot zu haben, seit der Niederlage gegen Georgia Tech ist auch das vorbei.
Ja, das auf jeden Fall. Also die haben natürlich stark gehofft, dass Chaos irgendwie passiert.
Nur nicht, dass sie Teil dessen werden. Ja.
Genau. Ich wollte es auch gerade sagen.
Genau. This didn't go to plan. At least not.
Säge halt okay. Nicht am Ast, auf dem du drauf sitzt.
Ja. Ja, irgendwie, also das heißt erstaunlich ist der falsche Begriff so, aber das hat ja auch kaum, also das ist so ein Ding, was ich auch nicht habe kommen sehen, logischerweise.
Absoluter Bummer, finde ich.
Also Georgia Tech hat ja in der Saison den Coach entlassen?
Ja.
Ja. Wie Sie sehen, rechnen Sie nicht damit. Und das war schon eine bemerkenswerte Nummer. Also zumal bei Georgia Tech auch so viele Umbrüche, man muss jetzt abwarten, wer der neue Cheftrainer wird. Da ist ja auch relativ viel, sag ich mal, im Flow, könnte man sagen. Ja, ja, das ist halt ein bisschen das Problem der ACC. Es ist insofern halt deswegen vielleicht nicht so hart überraschend, weil natürlich ist die Qualität auch von den besseren Teams in der ACC nicht so wahnsinnig hoch, dass dir halt sowas immer mal wieder passieren kann. Dass dir halt in so einem Spiel gegen ein relativ fußlahmes Georgia Tech Team passiert, ja, schwierig. Also wirklich schwierig.
Für mich echt ein richtig, richtig krasser Schocker. Also die 21 Punkte, die UNC Favorit war, hätte ich locker genommen. Also wirklich.
Sie haben sie nicht mal erzielt.
Sie haben sie nicht mal erzielt und sie führen 17-0 und verlieren das noch mit einer Offense, die ja bisher gerade Drake May, der Quarterback, der wirklich wie von einem anderen Stern spielt, aus dem Nichts kommt und quasi eine Art Dark Horse Heisman-Kandidat ist. Die kriegen in der zweiten Halbzeit gegen ein wirklich maues Team mit Interim-Coach Brent Key. Man muss da sagen, der hat ganze Arbeit geleistet da, also was der jetzt in den letzten Wochen wieder das Team motivieren konnte. Das ist ja nicht, sie haben ja Pitt, also das gerankte Pitt geschlagen, unter anderem. Und jetzt dieses Spiel, finde ich eine der größten Sensationen der Saison bisher. Denn Georgia Tech, ich bin irgendwann eingeschaltet als Katastrophentourist natürlich, als ich merkte, oh, das könnte wirklich übel werden.
Er ist einer von uns, Christian, merkst du das?
Auf jeden Fall, definitiv. Georgia Tech hat quasi der erste Quarterback, Jeff Sims, und sein Backup waren beide, Zach Pyron heißt der, ich habe extra nachgeguckt, waren beide verletzt. Sie haben mit dem Third Stringer gespielt, Zach Gibson, den kenne ich von Akron, also aus der MAC, war da zwar einer der besseren, aber Akron ist halt jetzt nicht so ein wahnsinnig gutes Ding. Und Tyson Pumachang, der ehemalige Backup von Clemson, also von Lawrence und von Uyongalele. Also dem dritten und vierten Quarterback. Der eine hat gepasst, der andere ist gelaufen. Und das hat gereicht, im Grunde genommen. Mit einer immer noch relativ fußlahmen Offense. Also keine Ahnung. Und dann war es natürlich mega unglücklich für UNC. Dann kommt am Ende natürlich noch ein Execution-Problem zu, dass ausgerechnet Josh Downs, ihr bester Receiver und ja für viele zumindest ein potenzieller First-Round-Pick, dass der dann bei Fourth Down einen ziemlich guten Pass, einen Easy-Pass in der Endzone droppt, der sonst das, also 24-21 bedeutet hätte. Kann natürlich passieren, ist übel für den Spieler. Ich hoffe, dass der natürlich da jetzt, was weiß ich, im nächsten Spiel dann zeigt, dass das, dass er das überwunden hat. Aber wie kann man denn gegen ein Team, was wirklich auch nur auf, also hart spielt natürlich, klar, aber mit dem dritten und vierten Quarterback aufläuft und sowieso schon nicht gut war, wie kann man so ein Spiel droppen, wenn man die Chance, zumindest die kleine Chance noch hat, auf die Playoffs, das will mir nicht im Kopf. Das darf nicht passieren. Also wirklich nicht.
But it happened. So, wie gesagt, die ACC ist ein bisschen blank, weil Clemson hat jetzt so nicht so wirklich viel zu bieten, aber gut. Schauen wir mal. Clemson braucht Snooker. Also Clemson braucht wirklich ganz viel Chaos vor ihnen, damit sie überhaupt eine Chance haben. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass so viel Chaos geschieht. Aber lassen wir uns überraschen. Und Clemson muss South Carolina erstmal schlagen, ne?
Gerade Offense gefunden haben, offensichtlich.
Genau. Also von daher. Ja, gut, schauen wir mal. Ole Miss war bei Arkansas zu Gast. Ole Miss verliert 42-27. Was halten wir von den Gerüchten, dass irgendwie nach dem Egg Bowl Lane Kiffin verkünden wird, dass er zu Auburn geht?
Halte ich nicht für komplett unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also dieses Gerüchte gibt es ja tatsächlich schon ein bisschen länger. Und den Namen hat man am Wochenende sehr laut rufen hören. Ich bin gespannt. Ich weiß halt gar nicht, wie viel besser ist denn der Auburn-Job verglichen mit dem Ole Miss-Job?
Wahrscheinlich kriegt er da mehr.
Ich meine, was man ja gehört, gelesen hat, dass sein Agent
mit der Rivalität mit den Alabama wegen wäre das wahrscheinlich eins drüber, aber keine Ahnung.
Also was man gelesen hat, ist der Agent natürlich halt die beiden Programme ausleveragen will, quasi so, hey, Ole Miss hat jetzt 20 Mille pro Jahr geboten, für 22 sind wir wieder bei euch. Ja. Sowas nicht.
Was man...
Siehst doch einfach mal so vielleicht, Christian. Worauf freust du dich jedes Jahr mehr? Und jetzt nicht als Katastrophentourist, sondern als Football, als Football-Fan, ja? Katastrophentourist wirst du mir sagen, Egg Bowl. Egg Bowl oder Iron Bowl?
Ja, Iron Bowl, klar.
So. Da hast du eigentlich vielleicht schon die, das Ranking deiner Jobs.
Vielleicht,
Ich möchte nur eins zu bedenken geben. Es gab einen Reporter, der da irgendwie das dann Breaking News vor ein paar Tagen rausgehauen hat, dass genau das, was sie sagte, dass Kiffin halt nach dem Egg Bowl halt quasi Step Down und dann eben Coach von Auburn wird. Und Kiffin hat das retweetet mit dem Kommentar "That's news to me, John." Also John ist der Reporter. "Nice sources." Und dann so ein paar Smileys dahinter. Ich weiß nicht, ob er das tut, wenn er nachher wechselt. Also er hat dann ein paar Mal sozusagen, ist er auf diese Gerüchte relativ explizit eingegangen von wegen, nee Leute, so ist es nicht.
Bei Lane Kiffin. Auf der anderen Seite bei der Vita von Lane Kiffin?
Genau, bei Lane Kiffin ist so einer der wenigen, der einfach wirklich sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Nur zu bedenken geben, dass ich nicht glaube, dass es eine sichere Sache ist. Weil damit legt er sich jetzt schon, wirklich ein Ei vom Egg Bowl, wenn er das jetzt so offensiv verkündet, dass da nichts dran ist und nachher sagt, oh, war nur ein Scherz, ich geh doch. Ich muss da noch weg. Also das wäre eine Lane Kiffin Aktion, ja, aber weiß ich nicht.
Ja, man hat ja zumindest den Eindruck, dass er etwas gereift ist in den letzten
Jahren. Ja.
Also das ist halt das, was für deine These etwas sprechen würde, Jan.
Ich sage ja nicht, es ist keine These, ich bitte es nur zu bedenken. Es könnte sein, wenn er gereifter ist, dann könnte an diesen Worten was dran sein und der wechselt nicht. Vielleicht hat er ja auch Interesse gehabt und dann hat Ole Miss nochmal einen kleinen Race angeboten. Ich meine, es haben jetzt einige Coaches gerade ihre Verträge verlängert, die alle bei Nebraska im Gespräch waren. Ob das ein Zufall ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Kann ja hier auch ähnlich gelaufen sein. Und ja, vielleicht noch zwei Sätze zum Spiel. Arkansas ist ein anderes Team, wenn KJ Jefferson zurück ist und fit ist als Quarterback, dann sieht das wirklich, das ist ein bisschen schade, dass der halt zwischendurch ein paar Spiele entweder ausgefallen ist oder angeschlagen war, weil dann läuft das Run-Game auch richtig krass. Also Rocket Sanders hat ein super Spiel gemacht, gerade in der ersten Halbzeit hat er einfach diese Rebels-Defense im Grund und Boden gelaufen. Und Ole Miss war ja wirklich einfach total tot, also zur Halbzeit oder auch nach dem dritten Viertel und kam dann am Ende nochmal ran. Und lustigerweise kamen sie ran durch Runs, also weil Ole Miss ja dieses Jahr sehr runlastig ist und haben am Ende zwei ihrer Runner, Quinshon Judkins und Zach Evans, beide bei über 200 Rush Yards gehabt. Rocket Sanders auf der anderen Seite hatte auch über 200 Rush Yards, also drei Running Backs in einem Spiel, jeweils über 200, kommt glaube ich auch nicht so häufig vor.
Ole Miss 700 Yards und Spiel verloren.
Ja, aber davon war wirklich sehr, sehr viel Garbage Time und die Garbage Time war lang, weil Arkansas ist rausgekommen und hat
den halt selbst mit Garbage Time 700 Yards produzieren,
ja, ja. Ist schon, ne, also. Auf jeden Fall. Ich will's ja auch gar nicht, ich will denen nichts nehmen. Nur Arkansas hat den am Anfang habe ich es gesehen, danach habe ich irgendwann ausgeschaltet, weil was soll ich mir ein Spiel angucken, was irgendwie 6-28, 6-35 dann kurz vor Ende der zweiten Halbzeit ist. Der ersten Halbzeit, Entschuldigung. Die haben den halt so in die Fresse getreten, da war wirklich nichts mehr zu holen. Und klar, Ole Miss hat dann auch gut Yards gemacht und Arkansas hat einfach eine etwas anfällige Defense. Und es bestätigt ja auch trotz der Niederlage meinen Punkt, den ich die letzten Wochen, mit dem ich mich mehr und mehr anfreunden musste, dass Lane Kiffin einfach ein unfassbar guter Offense-Coach ist. Also nochmal viel besser, als ich dachte. Weil was der jetzt mit diesem Team, was komplett anders aussieht als das Matt Corral-Team vom letzten Jahr, einfach umstellen. Wir haben vielleicht nicht das tollste Passing-Game, da sind die ganzen Receivers sind auch weg. Wir sind jetzt laufdominiert und wie gut sie das sind und wie kreativ sie das sind. Der könnte auch, glaube ich, sofort wieder wechseln, wenn er jetzt vielleicht, was weiß ich, wenn er jetzt Caleb Williams hätte als Quarterback, dann würde es wieder ganz anders aussehen. Das ist schon einigermaßen eindrucksvoll, was der sich so in seinem Kämmerlein da ausdenkt.
Also, die Arkansas Razorbacks schlagen Ole Miss 42-27. So, dann werde ich jetzt ein bisschen durch die Spiele pflügen. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, dann sagt ihr Stopp. Aber sonst, Kansas State schlägt West Virginia auswärts. 48-31.
Das war ein Massaker. Ganz früh. Eieieiei. Also, ja. Hässlich. Entschuldigung. Aber, ja.
In die Kategorie Massaker könnten wir auch Washington, Colorado packen. 54-7. Notre Dame, Boston College. 44-0.
Das Boston College.
Florida State, Louisiana. Gut, das ist mehr Cupcake Weekend. 49-17. Und dann, Jan, schlägt Navy UCF 17-14.
Navy, die überhaupt keine gute Saison spielen. Und UCF, die diesen Sieg brauchen, um ins AAC Championship Game relativ sicher einzuziehen. Ja, und dann gibt's das eine Team, was gegen Navy dann wieder verliert. Und Navy mit der bekannten Passstatistik, ihr Quarterback Arline hat einen Passversuch. Nee, 0 von 1. Oh. Hat nur einmal passen müssen, weil sie haben 63 Läufe für 248 Yards. Auch natürlich darf der Schnitt nicht so hoch sein bei Navy. Es darf ja nicht sein, dass sie den Gegner im Grund und Boden laufen. Sie müssen die Uhr kontrollieren. Darum sind 3,9 Yards pro Lauf ideal, weil damit kriegen sie 40 Minuten, haben sie Ballbesitz gehabt. Und das Ganze sozusagen und ja, Keep Away gespielt, wenn man so will.
63 Läufe, ein Pass. Da kommt Freude auf, Christian.
Ja. Ja, also und das ist natürlich, du musst dich auf dieses Spiel gesondert einstellen. Das haben wir hier alle schon öfter gesagt. Das ist einfach was anderes, wenn du gegen die Academy spielst, wenn du gegen so eine Wishbone spielst, du musst dich anders einstellen. Und das ist offensichtlich, hat das UCF nicht genügend getan. Ja, kommen nur 14 Punkte für eine eigentlich ja sehr potente Offense raus. Die zweite Halbzeit ließ sich, nachdem sie den Ausgleichstouchdown gemacht haben, relativ gruselig und war sie zum Teil auch. Fumble, Punt und Downs dann am Ende. Und von den drei Punts waren 2 Three and Outs. Das ist natürlich zu wenig. Und ich meine, Navy stand vorher 3-7. Ne, das war jetzt nicht das Navy, was wirklich total gut geölt ist, wie wir es ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt haben. Das ist halt kein gutes Navy. Und ja, so ist UCF jetzt plötzlich wieder so ein bisschen am Wackeln, was das AAC Championship Game angeht.
Dabei hätte ich habe den Namen des Quarterbacks falls gelesen bei Navy, ich habe Airline gelesen. Ich dachte mir so, der wird ja prädestiniert zum Werfen, aber nix.
Er heißt Airline. Immerhin hat er 18 Läufe für 24 Yards und einen Touchdown mit einem Longlist of 5 Yards. Von daher.
Ich gehe mal in seine Statistik. Diese Saison 3 von 10 für 60 Yards, ein Touchdown, ein Pick. Das ist die Saisonstatistik, wohlgemerkt.
Ja, und gegen Notre Dame hat er davon also 2 angebracht.
Für 2 von 4 und ein Touchdown und 57 Yards gegen Notre Dame. Ja, das heißt den Rest der Saison 1 von 6 für 3 Yards und ein Pick.
Ja, ich meine, es ist halt einfach kein Quarterback. Also das ist ja auch was anderes.
Das kriegen wir auch noch so gerade hin.
Ja, das ist ja auch was anderes als die Triple Option, die Nebraska oder also die Wishbone, die Oklahoma gespielt hat, die Power Eye Option, die Nebraska gespielt hat. Das hier ist ja wirklich dieses Triple Option Academy Ding, dieses Flexbone. Da sind die Quarterbacks ja einfach Running Backs. Und der ist 5'9", 176. Natürlich wird der jetzt nicht irgendwie der Dropback Passer sein, der über seine O-Liner rüberschaut und da eine Bombe nach der nächsten wirft.
Das Grundproblem ist, seine O-Liner haben in etwa die gleichen Maße, aber ja.
Ja, ein bisschen mehr vielleicht als 5'9". bei Air Force wäre es schwieriger, da müssen sie natürlich in die Flugzeuge passen, aber ach, wir sollten jetzt aufhören hier, das nimmt kein gutes Ende.
Nee, du nimmst auch nicht.
Nee, ich habe den Eindruck, wir schweifen ab. Ich übergebe wieder an Nicola. UCF hat jedenfalls
ist gegen Navy vom Kurs abgekommen.
Bisschen.
Gut. Dann Oklahoma State, nachdem es zweimal gegen die Kansas-Teams nicht lief, hat man jetzt endgültig die Saison aufgegeben, gegen Oklahoma verloren, 28-13 und macht damit Oklahoma Bowl eligible. Ja, okay, State, it was fun as long as it lasted, Christian, ne?
Ja, und dann war es nicht mehr fun. Ging dann sehr schnell. Ja, das, ich glaube tatsächlich, dass wir die Schuld tatsächlich auf uns nehmen müssen, weil in dem Moment, wo wir sie ernst genommen haben, ging es dann ziemlich downhill.
Entschuldigung.
Ja, es ist halt, wir haben halt Gandhi unseren Respekt erwiesen, finde ich normal, aus gesellschaftspolitischer Sicht auch durchaus richtig, aber ist halt nicht immer zielführend, ne?
Vor allem, ich habe am Anfang kurz reingeguckt und dann auch sehr schnell ausgemacht, weil habt da die, sagen wir mal, das Spiel fing ja, sagen wir mal, etwas einseitig an. Dass Oklahoma einfach 4 Touchdowns im ersten Viertel macht, 28-0 führt, was willst du da noch machen? Ich meine, es ist ein bisschen schade, dass...
Es spricht aber gegen Oklahoma, dass es bei einer 28 genau, geblieben ist.
Genau, dass sie 3 Viertel lang dann keinen Punkt machen. Bei Okie State fand ich schon bemerkenswert, Spencer Sanders, der Quarterback, wirft 67 Mal und läuft weitere 17 Mal. Also der hat auf jeden Fall relativ viel zu tun gehabt. Leider halt auch relativ viel Turnovers gehabt, nämlich 4 Picks, die dann wahrscheinlich eine weitere Aufholjagd verhindert haben. Denn wenn der Gegner bei 28 Punkten das ganze Spiel überbleibt und 3 Viertel keinen Punkt macht, dann wäre ja theoretisch sogar so ein kleines Comeback möglich. War es aber nicht.
Da halt nicht.
Was soll? Halt nicht.
Dann halt nicht. Ja, was soll man sagen? Es war nicht schön. Dann, Oregon State schlägt Arizona State 31-7. Wir haben gerade gesagt, die Saison von Oregon State läuft ja ganz gut. Eine Saison, die nicht mehr so gut läuft, ist die von NC State. Die verlieren bei Louisville 25-10. Wie gesagt, die Quality Wins sind rar gesät in der ACC, Ian.
Ja, wobei ich NC State ein bisschen entschuldigen möchte. Jetzt ist auch noch der zweite Quarterback, der wirklich auch sehr gut aussah, MJ Morris, ausgefallen. Sie mussten dann mit dem dritten und vierten spielen. Dann wird's schwierig. Dann wird's wirklich schwierig. Und auf der anderen Seite hat Louisville einen kleinen Running Back gehabt, Jawhar Jordan, der erst einen Kick-Return-Touchdown relativ spektakulär reingetragen hat, nachdem er ihn gemufft hat oder zumindest nicht gleich aufgenommen hat. Das ist ja, das bringt ja oft das Timing durcheinander. Und dann auch noch wirklich ein, zwei, das nur bei Twitter gesehen, das Spiel mir nicht nochmal anguckt, ein, zwei spektakuläre Runs dann noch draufgelegt. Ja, für Louisville, die haben sich so ein bisschen freigekämpft. Hat mich gefreut, vor allem für Brock Doman, für den Quarterback, der ist da eigentlich auch nicht Starter. Das ist der Bruder von JoJo Doman, einem Huskers-Spieler, der jetzt, ich glaube, bei den Colts ist er mittlerweile. Der ist jedenfalls in der NFL.
Heißt Undrafted Free Agent. Oder heißt
genau.
Undrafted Free Agent.
Genau.
Einer wo auch keiner ich. Verstanden hat, dass der nicht gedraftet worden ist. Aber hey,
außer Alter wahrscheinlich, aber der hat schon ein paar Jahre bei Nebraska verbracht. Ja, jedenfalls sein Bruder ist Quarterback bei Louisville, der Ersatzmann von Cunningham, und hat da jetzt mit zwar jetzt nicht den besten Statistiken ever, aber er hat das Schiff auf Kurs gehalten, das was UCF nicht gelungen ist. Und ja, bei NC State ein bisschen schade, weil die Defense ist nach wie vor relativ gut. Also das kann man nicht anders sagen, sogar sehr gut eigentlich. Aber wenn du in der Offense halt, und das ging ja schon bei Devin Leary los, als der noch Quarterback war, wo man viel, viel mehr erwartet hatte davon. Diese Offense war irgendwie die ganze Saison ein bisschen off und wird natürlich noch offer, kann man das sagen? Nein, wahrscheinlich nicht, wenn dann irgendwann nur noch der vierte Quarterback spielt.
Okay, dann schlägt Cincinnati Temple 23-3. Dann schauen wir auf die Ungerankten. Texas A&M beendet seine Sieglosserie gegen no less than UMass. Und Jan, man war Favorit mit 32 Punkten, gewinnt souverän 20-3. Und der größte Witz überhaupt ist die angegebene Zuschauerzahl von 90.000, weil wenn man sich das Stadion angeschaut hat, hat man sich gefragt, ob wieder Corona in Texas ausgebrochen ist und die Stadien zu sind. Weil das Stadion war leer.
Das sah nach 10.000 aus oder so. Also das war, da war halt, war nicht so viel los.
Aber souverän ist 20-3 gegen die 1 und jetzt 1 und 10 UMass Minutemen.
Genau, und es stand bis tief ins zweite Viertel 3-3. Also es war jetzt nicht so, dass man da 20-0 irgendwie, also es war nicht Oklahoma, ja, dass man erstmal irgendwie 20 Punkte vorlegt und danach so durchcruist, sondern
ja, ein Arbeitssieg.
Ein Arbeitssieg, der immerhin die Aggies auf die geniale Bilanz von 4-7 steigert. Ja, war eine Saison, die nicht so doll war. Müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden.
Also, was habe ich gelesen? 83 Millionen Buyout oder was war das?
Naja, so in der Richtung. Wir hatten das hier auch mal aufgedröselt irgendwann.
Nee, vielleicht inzwischen, ja, inzwischen müsste es ein bisschen weniger sein als 85 Millionen Buyout. Wir sind ja ein paar Spiele ins Land gegangen. Aber ja, immer noch teuer. Und 1,3 Millionen haben sie UMass gezahlt, damit sie vorbeikommen. Und 1,7 Millionen irgendwie sowas.
Ja, das sind die, Werte, die die SEC-Schools dann gerne mal zahlen, damit jemand sich verprügeln lässt. Und dann hat sich UMass gar nicht verprügeln lassen, sondern sich relativ tapfer gehalten.
Wie gesagt, 1 und 10 UMass. So.
1 und 10 UMass. Mit Don Brown als Head Coach, dem alten Michigan DC.
Gut, dann schlägt Vanderbilt Florida. Auch so eine kleine Sensation.
Wie war das? Erste Siegesserie seit 6, 7, 8 Jahren in der SEC bei Vanderbilt?
Ja, es war ja auch das Spiel vorher gegen Kentucky war ja das erste seit, 2018 oder 19, dass sie in der Conference gewonnen haben.
Ja. Wenn du gegen Vanderbilt verlierst, kannst du sagen, wer just outsmarted ist. Es wird immer richtig sein.
Ich meine, als Florida gegen Kentucky, Tennessee, LSU und Georgia kannst du dieses Jahr verlieren, gegen Vanderbilt sieht ein bisschen doof aus, ne?
Aber outsmart, also war Cutler nicht Vanderbilt?
Ja, richtig.
Okay. Ja, Dinge, die ich vielleicht auch noch nicht immer so zusammenbekomme, aber gut.
Muss man auch nicht.
Ja. Dann schlägt Army UConn 34-17, aber weil UConn letzte Woche Liberty geschlagen hat, UConn ist Bowl eligible, Jan.
Ja. Richtig, ein großer Erfolg für Jim Mora. Man muss nicht drum herum reden, ob man den mag oder nicht, ob man denkt, dass er bei UCLA das Beste rausgeholt hat oder nicht. Hashtag und Spoiler. Nein. Das ist natürlich eine Riesenleistung. Also, dass er das geschafft hat, eins der schlechtesten Teams in der FBS in einem Jahr Bowl eligible zu kriegen.
Und nicht nur mit Siegen gegen Cupcake, sondern Fresno State, Boston College, Liberty, das ist alles eine Laufkundschaft.
Naja.
Ja, mal sehen. Vielleicht hilft es ja im Recruiting, man weiß es nicht. Aber
das ist halt da oben brutal schwer, ne? Aber ja.
Ja, aber zumindest kann er sagen, hey, schau mal her, also ne, wir versuchen schon was zu machen, was Hand und Fuß hat, ja. Also
du bist nicht mehr die Lachnummer der Liga. Oder des College Footballs. So. Also.
Von daher lassen wir uns da überraschen. Dann gibt's dieses die große Frage, was machen wir mit der Big Ten West? Also, Wisconsin schlägt Nebraska 14. Purdue schlägt Northwestern 17-9 und Iowa, das war weiter unten in der Liste, gewinnt bei Minnesota 13-10. Und das bedeutet für die Tabelle jetzt, die Hawkeyes sind 5-3, Purdue 5-3, Illinois 4-4, Minnesota 4-4, Wisconsin 4-4. Und Jan hat bestimmt jetzt die Tiebreaker zur Hand.
Ja, weil ich sie extra rausgesucht habe. Also
mit Vollmond und allem.
Es ist noch viel einfacher. Erstaunlich einfach sogar. Gewinnt Iowa gegen Nebraska, sind sie drin.
Um Gottes Willen, das wäre so
das klingt für dich, als sei da schon Haken dran.
Ja, nee, ich route Nebraska, ich route jede Woche für Nebraska, aber also.
Nee, ich sag mal so, ich hab schon das Preview für das Spiel geschrieben, weil ich diesmal ein bisschen ehren bin, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Nebraska eine Chance hat, keine besonders große, aber eine Chance hat. Aber selbst wenn sie diese Chance haben und wahrnehmen, werden sie es am Ende ja wieder vergeigen. Müssen wir jetzt nicht mehr irgendwie eine große Überraschung daraus machen. Das geht seit 2 Jahren so. Und das Wisconsin-Spiel war jetzt nochmal ein noch tieferer Tiefpunkt diesbezüglich. Und ich meine, wir hatten den Bums letztes Mal ja auch schon. Da hat Nebraska, glaube ich, 2,5 oder 3/4 das Ding dominiert und dann gab es 1, 2 Special Teams Plays und danach war alles hinüber. Von daher, ja, die Hawkeyes sind drin, wenn sie gegen Nebraska gewinnen. Wenn sie verlieren, ist Purdue drin, solange sie at Indiana gewinnen. Und verliert auch Purdue, ist Illinois bei Sieg at Northwestern drin. Und wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass alle drei gegen ja sehr schlechte Gegner, also Nebraska, Indiana und Northwestern sind ja alle nicht so richtig gut, verlieren, dann wäre wieder Iowa drin. Ist das nicht toll?
Das wäre eigentlich das Szenario, was ich am
meisten wollte. Ich wollte gerade sagen, also das wünsche ich mir jetzt.
Also,
das wäre, ja.
Das einzige Problem bei dem Szenario ist, Illinois ist nicht im Championship-Game. Aber.
Brad Bielema wird gefeuert, kann nach Nebraska. Christian, läuft doch nach Plan.
Ja, vielleicht, ich werde keine Schwäche für Illinois und den Football. Und nein, ich werde mir die Zukunft auch nicht anschauen. Aber, Es sei denn, sie werden irgendwann relevant.
Aber es ist der größte Witz der Geschichte, wenn Iowa ins Big Ten-Finale kommt.
Das, ja. Das Ding ist, ich sehe es zumindest minimal anders, weil es gehört schon was dazu, so eine Defense hinzustellen, die in jedem Spiel, auch dieses Spiel, ich habe das Spiel mir ganz angeguckt, weil ich war danach so frustriert, ich dachte, jetzt muss mir auf jeden Fall richtig krassen Big Ten Football geben. Da kann ich nur Minnesota gegen Iowa wählen, weil da wird es halt nicht viele Punkte geben und das war auch so. Und Minnesota war besser, wirklich besser. Nur was passiert, also die haben halt den Ball laufen können mit Mo Ibrahim, irgendwann immer besser, so wie das dann ist, und Iowa hat halt offensiv, am Anfang haben sie ein paar ganz gute Plays gehabt, dann haben sie irgendwann nichts mehr hinbekommen, nachdem sich der Tyler Laporta verletzt hat, der beste Skillplayer. Und man dachte, na ja, jetzt wirkt so ganz langsam, stirbt jetzt Iowa den Tod und Minnesota kickt hier ein Field Goal und vielleicht machen sie noch einen Touchdown. Und dann gibt's halt die Turnovers. Und die Turnovers sind irgendwann einfach kein Zufall, wenn man Iowa diese Turnover immer forciert. Sie forcieren erst einen Fumble von Ibrahim, da stand 10-10. Die waren schon kurz vor der Endzone. Und dann im nächsten Drive von Minnesota, auch da bewegen sie sich aus der eigenen Hälfte in die Hälfte oder relativ tief in die Hälfte von Iowa rein, gibt's die Interception. Ja, ein sehr gutes Play vom Cornerback gewesen, von Riley Moss, der den Ball da tippt und Campbell, der wirklich mega Linebacker, der im Moment wirklich bei jedem Play überall ist, der pickt den dann, macht eigentlich einen Pick 6, da haben die Refs das noch verblasen, weil sie irgendwie dachten, er wäre mit dem Fuß draußen gewesen. Dadurch ist es dann nicht 17-10, sondern nur 13-10 ausgegangen. Aber das ist wirklich beeindruckend, wie diese Defense seit 2 Jahren, immer wenn es drauf ankommt, Turnover forciert, und das ist irgendwann auch kein Zufall mehr. Und wenn du so eine Defense hast, die auch so diszipliniert spielt, die ganz wenig lange Bälle überhaupt zulässt, du kannst gegen die nicht schnell scoren, du musst nicht übers Feld arbeiten, weil die halt diese krasse Zone-Defense spielen. Alles in front of you. Und mittlerweile auch eine viel bessere D-Line als die letzten Jahre haben. Das ist halt ein nerviger Gegner. Natürlich, müssen wir auch natürlich ganz ehrlich sein, natürlich nicht für Ohio State, die haben einfach viel zu viel Qualität. Natürlich wahrscheinlich auch nicht für Michigan. Aber es ist trotzdem ein nerviger Gegner. Nur das Problem ist, dass die Offense so mies ist, dass du dich die ganze Zeit ja durch so eine 13-10 würgen musst und da darf halt nicht viel schief gehen.
Jets-Fans kennen dieses Gefühl.
Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich meine, ich habe die Saison hier gerade, die haben gegen South Dakota State, FCS, 7-3 gewonnen. Dann verlieren sie 7-10.
Field Goal, Safety.
Genau. 7-10 gegen Iowa State. Gut, Nevada schlagen sie, man darf nicht vergessen, bei den Punkten, die sie machen, sind halt auch ein paar mehr Defense-Touchdowns dabei. 6-9 gegen Illinois verloren. Dann 24-3, 24-10, 13-10. Also sie lassen halt keine Punkte zu. Außer gegen Ohio State. Und das wird natürlich ein Schlachtfest werden, wenn Iowa ins Championship-Game kommt. Nur mittlerweile muss man sagen, die Hoffnung auf Nebraska zu setzen, dass die das verhindern, weiß ich nicht.
Auch wenn ein Teil der Laporta fehlt, ja.
Ja, die haben einen ziemlich guten zweiten Teil mit Lucas Shea. Also der würde, glaube ich, bei vielen Teams starten. Das wird's nicht, die Offense wird's eh nicht reißen, aber Nebraska mit der O-Line, die sie haben und mit den Fehlern, die sie machen, die können halt, die Huskers können den Ball ab und zu bewegen, auch recht gut bewegen, aber sind halt so fehleranfällig und haben halt keine O-Line. Da wird's Turnover hageln, da bin ich recht sicher. Oder Nebraska läuft nur, aber das ist dann auch nicht besonders erfolgsversprechend.
Gut, dann sind wir aber, glaube ich, durch. Also Liberty hat seine Saison komplett verspielt. Erst gegen UConn verloren, dann gegen Virginia Tech. Jetzt ist man 8-3. Hat mit den oberen Rängen nichts mehr zu tun. Ansonsten, also Buffalo gegen Akron wurde verschoben. Wegen
das war die Woche vorher, genau.
Wegen 7 Meter Schnee auf dem Platz. Hat das noch Relevanz?
Hätte es gehabt, wenn Ohio gestern verloren hätte. Jetzt ist es so, dass das Spiel in der Tat am Championship Game Weekend, es wird spät, liebe Freundinnen und Freunde, nachgeholt wird, weil Buffalo jetzt nicht mehr ins Championship Game kommen kann durch den Sieg von Ohio gestern.
Also Ohio steht fest als
Zweiter, genau, als Zweiter neben Toledo jetzt. Als zweiter Division Champ, leider, aber so ist es.
Gut, dann glaube ich, haben wir alle relevanten Spiele besprochen. Dann kurze Pause und dann schauen wir auf das Rivalry Weekend. Bis gleich.
First and Ten, Around the League.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Ja, und mehr Hass, mehr Rivalry und wenn Sie wollen, Football einfach den Fernseher anmachen, ab Donnerstag um 18.30 Uhr erstmal mit NFL berieseln lassen und dann ab Donnerstagnacht beziehungsweise den ganzen Freitag und Samstag dann mit College. Wir fangen an, wie gesagt, zwei Spiele sind schon gespielt. Miami schlägt Ball State 18-17 und Ohio schlägt Bowling Green 38-14 mit den Konsequenzen, die wir eben schon genannt haben, dass Ohio jetzt also in der MAC East Champion ist. Aber dann gibt's natürlich den Rest und den können wir, den wollen wir, den müssen wir tippen. Und wir fangen an mit dem Egg Bowl. Ole Miss gegen Mississippi State, Ole Miss mit 2. Christian.
Ole Miss mit einem Touchdown.
Wir können ja heute ausnahmsweise auch zu den Spielen, falls wir Lust haben, was sagen, oder? Weil es ist ja relevant. Ja,
aber also wie viele, also was passiert diesmal?
Also, Ole Miss mit 7, mehr als 3,5 Personal Fouls, mehr over 2,5 on Sportsmanlike Conduct. Und over 0,5 komische Lane Kiffin Aussagen in dem Interview nach dem Spiel. Irgendwelche Andeutungen oder?
Gut.
Das wäre mein Betting Guide für das Spiel.
Ich war ja damals, oder wir waren ja alle so begeistert, Mike Leach gegen Lane Kiffin, das wird noch besser, der Egg Bowl, und irgendwie gefühlt ist er aber nicht besser geworden.
Also, ja, weil Mike Leach irgendwie die Schnauze hält, leider.
Ja. Ja, der erzählt dann nur noch was zu irgendwelche, gibt dann irgendwelche Heiratstipps oder sowas, aber.
Ein Journalistin, das, ja, beziehungsweise ein Ehemänner, ja.
Das ist, irgendwie ist das ein bisschen, hatte man sich da ein bisschen mehr Beef vorgestellt, gerade bei diesen beiden doch eher exzentrischen Figuren und auch sehr unterschiedlich exzentrischen Figuren. Auf jeden Fall haben wir natürlich einen Clash der Systeme, weil Mike Leach wird nur passen und Ole Miss läuft diese Saison fast, also nicht ausschließlich, aber doch sehr, sehr stark, von daher kriegen wir da ein Clash of the Systems, wenn man so will. Ich würde auch aber mit Ole Miss gehen. Muss ich sagen. Mit mehr als 2. Aber es ist natürlich eine Rivalry und wir werden das noch ganz oft wiederholen in den nächsten 15 Minuten. Die schreiben ihre eigenen Gesetze.
Okay, dann schauen wir auf den Freitag. Also der Egg Bowl, Dinnernacht von Donnerstag auf Freitag um 1 Uhr morgens. Dann Freitag, 18 Uhr. American Spitzenspiel zwischen 9-2 Cincinnati 6-1 in der Conference und 9-2 Tulane 6-1 in der Conference. Cincinnati, Jan, Favorit mit 1.
Soll ich euch die Tiebreaker vorstellen?
Ich kann mal kurz, also die Situation ist folgende vor der Woche. Cincinnati ist 6-1, Tulane ist 6-1, UCF nach der Niederlage gegen Navy 5-2 und Houston 5-2. Das sind die vier, die noch eingreifen können. Die besten zwei stehen im Finale.
Genau, und der Sieger aus Tulane in Cincinnati ist logischerweise dann sicher dabei. Und danach wird's halt witzig, weil das quasi, wenn die anderen gewinnen jeweils, also UCF und Houston, dann würde das diese Woche höchstgerankte Team, nicht nächste Woche, sondern diese Woche höchstgerankte Team in den College Football Playoffs Rankings einziehen. Das ist UCF, weil die an 22 gerankt sind, Houston ist ungerankt. Wenn aber diese Woche kein geranktes Team gewinnt, also beide verlieren sollten, dann entscheidet ein Computer Composite Ranking über den Teilnehmer. Völlig absurd. Ich habe es mir angeguckt und dachte, was soll das? Das heißt...
Also Houston spielt gegen Tulsa und UCF spielt gegen South Florida.
Genau, im Normalfall sollten die das gewinnen, aber auch da weiß man natürlich nicht. Also wenn kein geranktes Team gewinnt diese Woche, gibt es das, und dann gibt ein Three-Way-Tie, gibt es das Computer Composite Ranking. UCF ist sicher drin bei eigenem Sieg und Niederlage von Houston. Und wenn UCF und Houston beide verlieren, dann wäre wahrscheinlich Stand aktuell. Der Sieger, der Verlierer aus Tulane in Cincinnati dabei. Aber vielleicht sollten wir einfach bei den wahrscheinlicheren Gegebenheiten bleiben.
Was haben die in der American geraucht?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum man könnte es auch etwas einfacher lösen, aber die hatten offensichtlich Lust, das auf, also sagen wir mal, mehrebenig zu bearbeiten.
South Florida ist übrigens 0-7 in der Conference und 1-10 insgesamt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass
genau,
die verlieren, ist recht hoch.
Genau, aber die hatten gegen Florida ein relativ gutes Spiel und die fast geschlagen. Aber gut, das sagt dann vielleicht auch mehr über die Gators aus. Zurück zum Spiel. Wird, glaube ich, ziemlich spannend, haben zwei unterschiedliche, aber relativ gute Defenses. Ich gehe trotzdem ein bisschen mit der Erfahrung von Cincinnati. Aber ich freue mich total auf das Spiel.
Gut, dann auch auf Freitag 18 Uhr Texas Baylor. Texas 8, mit 8,5, Christian.
Nee. Ich halte es für vorstellbar, dass Texas das gewinnt. Ach komm, ich gehe mit Baylor.
Jawohl.
Muss man auch mal hier was riskieren, liebe Freundinnen und Freunde.
So nämlich.
Gut, dann haben wir am Freitag um 21 Uhr Arizona gegen Arizona State. Und das ist deshalb eine kleine Sensation, weil Arizona kriegt ja eigentlich nur aufs Maul von Arizona State die letzten Jahre, ist dieses Jahr Favorit mit 4 Jahren. Was übrigens ja alles über die Saison von Arizona State ja sagt.
Ja, ich meine, wir
haben...
You play to fire the head coach and lose games afterwards. Also 4-7 gegen 3-8 ist natürlich ein Feinschmecker-Duell der höchsten Kategorie. Wollen wir es Arizona gönnen? Gemeinsam alle miteinander? Einfach mal, damit so ein bisschen Abwechslung in so eine Rivalität reinkommt. Ich sag ja.
Keine Ahnung. Ich muss sagen, vor 3 Jahren war ich dort. Das war dann, also Arizona State hat mir schon irgendwie gefallen. Aber ich meine, Arizona war da auch ein kompletter Verkehrsunfall. Also.
Ja.
Ich musste nur lachen, als ich wieder gelesen habe, dass Kevin Sumlin für etliche Headcoaching-Jobs schon wieder im...
Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Es gibt einen Cycle an Coaches, der wird auch nie aufhören. Der wird immer wieder irgendwo rein rotieren.
Aber gut, wenn ihr so Arizona gönnen wollt, dann bitte sehr. Dann Christian, North Carolina gegen North Carolina State. Freitag 21.30 Uhr, North Carolina mit 6,5.
Ehrlich, meine Sympathien sind eher mit dem Wolfpack, aber zu viele Verletzte. Zu viele Verletzte, UNC mit dem Touchdown.
Gut, dann darf Jan California gegen UCLA machen. UCLA mit 10.
UCLA mit mehr als 10.
Das ist Freitag, 22.30 Uhr. Während am Freitag um 22 Uhr der ewig junge Schlager Christian steigt zwischen Iowa und Nebraska. Iowa zu Hause mit 10,5. Das ist desperate, das ist nicht das Over-Under.
Niemals 10,5. Nein. Es wird eng. Also, Nebraska covert den Spread. Für ihren Gemütszustand würde ich es gut finden, wenn Nebraska das Spiel gewinnt, aber.
Ja. Over-Under 38,5.
Warum willst du denn Iowa nicht im Finale sehen?
Ich wünsche dir einfach was Gutes. Ja, weil zugegebenermaßen, also dieses Ding mit alle verlieren, ist jetzt, je länger ich darüber nachdenke, desto besser wird diese Option wirklich. Das ist
cool. Schick. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wer da jetzt neuer Coach wird. Und ich bin bei den meisten Kandidaten irgendwie skeptisch, aber ich glaube, ich muss mich
an das. Was ist mit Leupold?
Der hat gerade verlängert bei Kansas.
Lustigerweise. Also der wird nur teuer.
Nee, aber die haben jetzt gerade, also Mark Stoops, Lance Leipold und Kalen DeBoer bei Washington, der ist ein Jahr da, war bei allen drei war mehr oder weniger, also Nebraska hält sich sehr bedeckt, der AD, Trev Alberts, hält sich wirklich extrem bedeckt, man kriegt ganz, ganz wenig raus, aber bei allen dreien wird kolportiert, dass sie halt im engeren Kandidatenkreis waren und alle drei haben offensichtlich irgendeiner, der, ich weiß nicht, ob es Brett McMurphy war oder so, einer der College-Football-Experten hat irgendwie sowas wie Thanks Nebraska auch getwittert, weil alle drei haben jetzt deutlich verbesserte Bezüge und verlängerte Verträge. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Es geistert ja immer noch Matt Rhule rum. Nach den ganzen Panthers, wie soll ich sagen, Eskapaden, die ich da mitbekommen habe, weiß ich nicht, ob ich das so gut finden würde. Andererseits, im College hat er ja Erfolg gehabt.
Also ich habe gelesen, dass der angeblich dieses Wochenende abgesagt hat.
Genau, das war das, was ich hatte das gestern in dem Panthers-Podcast, wo wir ein bisschen über Matt Rhule gelästert haben, nicht, aber uns ein wenig auf den neuesten Stand gebracht haben. Da war er bei Good Morning Football, oder wie das heißt, zu Gast zum ersten Mal seit der Entlassung und hatte einen recht aufgeräumten Eindruck hinterlassen. Und auch einen relativ sympathischen Eindruck, muss ich sagen. Genau, aber angeblich hat er abgesagt, aber auch das ist natürlich alles nicht verifiziert. Mittlerweile würde ich ja sagen, wenn sie irgendwie den Fickle aus Cincinnati loseisen könnten, wäre das wahrscheinlich neben Mickey Joseph meine liebste Wahl, aber halte ich für unwahrscheinlich. Weil man muss ja mittlerweile sagen, ich kann jetzt viel drüber reden, dass das ein großes Programm und Name und das rote N und Tralala und Sellout-Streak. Es ist halt einfach ein schlechtes Footballprogramm seit einiger Zeit, nicht erst seit einem oder zwei Jahren. Wer tut sich das an?
Wechselt Cincinnati nicht eh in die Power 5? Also.
Ja, die wechseln die Big 12. So. Nur natürlich hat Nebraska immer noch deutlich mehr Ressourcen. Das ist ja vollkommen klar, als ein noch mit Major. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, wenn Cincinnati dann hochgeht. Nebraska hat halt natürlich viel, viel mehr, aber ich bin gespannt. Matt Campbell scheint ja ein bisschen raus zu sein wegen der jetzt schlechteren Saison von Iowa State, obwohl ich da immer ein bisschen, ich weiß immer nicht, ob das, wie groß das eine Rolle spielen sollte, wie die aktuelle Saison läuft. Ja, und ansonsten, solange es nicht Urban Meyer wird.
Nein,
das ist nicht vermittelbar.
Obwohl bei Coaches sind, ich hatte wahrgenommen, vielleicht kommen wir dazu, Wisconsin, aber dass Jim Leonard da der Favorit zu sein scheint, ne?
Ja, das ist ja jetzt auch keine ganz große Überraschung, aber es gab jetzt ein paar Spieler, die decommitted sind, und da hat man schon gedacht, na, könnte das irgendwie damit zusammenhängen, dass es vielleicht doch nicht Leonard wird? Wenn das nicht wird, würde ich den sofort nehmen, aber ich glaube, das ist ein frommer Wunsch. Das wird nicht passieren. Und lustigerweise in Lincoln selber, also im Memorial Stadium, gab es eine ganze Menge Plakate, die einen gewissen Deion Sanders gefordert haben, was ziemlich viel kommt. Und wer stellt euch Deion Sanders in Nebraska vor? Das kann ich nicht.
Okay, tatsächlich, in Lincoln, Nebraska schafft es der Zirkus vielleicht nicht hin, aber...
Ich glaube, das würde sehr große Reibereien geben. Aber
außerdem ist es Deion vielleicht ein bisschen zu kalt im Winter, aber sonst?
Womöglich auch das.
Ich hatte bei ihm nur gelesen, dass Arizona State wohl mal vorsichtig vorgeflogen hat und er dann nur gemeint hat, ich gehe nicht in den Westen.
Not in the West. Nee. Genau. Aber vielleicht in den Mittelwesten. Nein, warten wir ab. Ich lasse alles auf mich zukommen.
Gut.
Weiter.
Florida State gegen Florida, danach von Freitag auf Samstag um 1:30 morgens. Ich habe keine Ahnung, bei wem wir stehen geblieben waren. Ich glaube, Christian ist dran. Florida State mit 9.5.
Normalerweise müsste man sagen, Florida State mit mehr, aber Florida wird sich für den Loss revanchieren wollen und hält das knapper. Also ich glaube, FSU gewinnt es, aber nur mit einem Touchdown.
Okay, dann machen wir weiter am Samstag. Und am Samstag natürlich die ganz, ganz wichtigen Duelle, auch mit Hinblick auf die Playoffs. Das erste Spiel vielleicht weniger, Jan. Georgia gegen Georgia Tech. Georgia Favorit mit 35.5. 18 Uhr.
Ja, ist ganz schön hoch. Ich gehe ein bisschen drunter. Also Georgia Tech wird ja im Aufschwung sein nach diesem sensationellen Sieg. Die werden sich gut verkaufen, werden trotzdem keine Chance haben. Clean Old Fashioned Hate, einer der besten Namen einer Rivalität. Aber Georgia wird das natürlich locker runterspielen.
Dann, Christian, Samstag, 18 Uhr, Sagamme, Ohio State gegen Michigan, Ohio State mit 7.5.
Man ist ja fast geneigt, drüber zu gehen, ne?
Ist man das?
Auch bei Ohio State, Jan hat schon recht, die haben... Jan, weiß man, was zum jetzigen Zeitpunkt zu Blake Corum?
Nee. Also ich gehe mal davon aus, weil der hat ja schon danach so ein bisschen joggen können. Ich gehe mal davon aus, dass der aufläuft, aber wenn der quasi also einbeinig oder limitiert ist.
Kein struktureller Schaden im Knie.
Nee, genau. Aber wenn der nicht bei 100% ist und da halt nicht seine Cuts machen kann. Also, ne, das kann ja auch einfach sein, dass er spielt und ineffektiv ist. Und das war ja in keinem Spiel, das werden wir merken, weil Ohio State ist nicht die beste Defense, auf die er gestoßen ist bisher.
Nee, ich gehe jetzt tatsächlich nach dem, was ich... Ja, Ohio State mit 14. Geht ihr da mit?
Ich würde auch ehrlich gesagt mitgehen. Also das hängt echt stark davon ab, wenn ich wüsste, dass die beiden, am besten beide Running Backs fit sind, komplett fit, dann gehe ich drunter, weil dann würde ich einfach hoffen einfach, damit spannender wird, vielleicht auch ein bisschen Schnee, dass Michigan da eben das wie letztes Mal macht, mit Hassan Haskins, dass sie einfach run the ball, die Uhr kontrollieren, Ohio State wenig Possessions geben, die müde laufen. Wird das Wetter immer schlimmer, dann wird das Passspiel schwieriger. Aber ich sehe es nicht. Also da müsste jetzt einfach auch, weil die Form bei JJ McCarthy halt ziemlich rapide nach unten gegangen ist, wenn der jetzt noch die Form hätte von den ersten Wochen, wo er auch wirklich gute Pässe angebracht hat, auch nicht nur klein, vielleicht müssten sie ihn mehr laufen lassen. Das ist, glaube ich, der eine Moment, der noch nicht so richtig von Gegnern auch noch nicht so richtig viel gesehen wurde. Das haben sie immer mal wieder gemacht, aber vielleicht müssen sie einfach sagen, scheiß drauf, wir laufen, wir machen wirklich auch viel Zone Reads und Options mit unserem Quarterback als Runner. Aber ich sehe es nicht ganz. Nee. Also vor ein paar Wochen dachte ich, vielleicht könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn das Spiel jetzt stattfindet, dass Michigan eine Chance hat. Aber Anfang der Saison hätte ich gesagt, niemals. Dann hat sich so ein bisschen in die Richtung gedreht, wenn die so dominant sind in den Trenches, wer weiß. Jetzt bin ich eher ein bisschen pessimistischer.
Okay. Dann auch 18 Uhr. Clemson gegen South Carolina. Clemson mit 14,5, Jan.
Der Palmetto Bowl mal in... Also ein bisschen relevanter. Ich hatte ja fast gehofft, dass das Komitee South Carolina rankt. Das hätten sie ja tun können mit 7-4. Damit Clemson vielleicht noch so einen kleinen halben Mini-Quality-Win hat oder so. Aber den Gefallen, der wurde uns nicht getan. 14,5 finde ich viel, ehrlich gesagt, für ein Team, was gerade aus einer wirklich super offensiven Performance kommt. Clemson gewinnt das, aber vielleicht mit weniger als 14,5.
South Carolina wurde mit 7-4 nicht gerankt, dafür Louisville, Christian. Die sind zu Gast bei Kentucky und Kentucky ist Favorit mit 3.
Krass, super. Coinflip.
Ja, das sagt ja Vegas auch in dem Sinne.
Das war meine Aussage. Ja, gib mir das SEC-Team.
Das was?
SEC.
Das SEC-Team, okay.
Ja, das Level struggled zwar auch, aber...
Gut, dann Iron Bowl, Samstag 21.30 Uhr, Jan. Alabama, Auburn, Alabama mit 22.
Puh, 22? Ich gehe drunter, komm. Das wird ein bisschen enger, also eng ist vielleicht das falsche Wort. Auburn hat ja immer noch die Chance, sollten sie Alabama schlagen, wären sie ja noch bowl eligible, aber das ist eher unwahrscheinlich. Nee, ich gehe unter 22. Das wird ein bisschen hart. Auburn hat eine relativ gute Front 7 mit ein paar schönen Pass-Rushern, die werden ich wollte schon Vince Young gerade sagen, Bryce Young unter Druck setzen. Vielleicht ein bisschen pieken können. So wie letztes Mal, wer weiß.
Vince Young
würden sie auch unter Druck setzen. Vor allem in seinem wahrscheinlich jetzigen Zustand. Ich gehe mit Alabama aber unter 22,5.
Auch um 21.30 Uhr. Christian, Oregon State gegen Oregon mit 3. In Corvallis, also bei
State. Ja, Oregon State ist ein bisschen nasty dieses Jahr, aber ich gehe mit den Ducks und ich gehöre mit den Ducks. Das ist zu viel Talent.
Würde ich auch machen.
Gut, dann ja, Northwestern gegen Illinois mit 14,5.
Warum gibst du mir das so ein Spiel jetzt?
Ja, weil es relevant ist.
Ja. 14,5. Northwestern hat sich gar nicht so schlecht geschlagen gegen Purdue gerade. Also defensiv, es kommt aufs Wetter an.
Northwestern weiterhin mit einem Sieg auf der Harmseite.
Du willst den Satz jetzt nicht fortführen, lieber Nico,
ich weiß.
Okay, damit hast du mich überzeugt. Illinois mit mehr als 14,5. Brad Bielema, do it.
Dann Christian, Wisconsin gegen Minnesota, Wisconsin mit 3.
Die Axt!
Im Walde.
Rowboat mit einem Touchdown, Rowboat. O'Brien.
Over under 36 übrigens.
Over.
Gut.
Dann, nicht komfortabel, aber over.
Naja, 2017 reicht ja.
Mhm. Dann Jan, Indiana gegen Purdue mit 10,5.
Purdue mit mehr als 10,5, da würde ich jetzt auf jeden Fall mit den Boilermakers gehen. Indiana, auch wenn sie gerade dieses sehr, sehr weirde Spiel gegen Michigan State in der Overtime, in der Zweifachen, glaube ich, sogar gewonnen haben, wo der neue Quarterback von Indiana oder der dritte oder vierte mittlerweile, den sie einsetzen, glaube ich, irgendwie ein oder zwei Pässe angebracht hat, aber 100.000 Mal gelaufen ist und man das nicht stoppen konnte. Nein, Purdue macht das.
Aber wir sehen, also das heißt, wenn Iowa am Freitag gewinnt, dann ist das ganze Spiel am Samstag nur noch Rivalitäten und es geht nicht mehr in der Big Ten, richtig?
Ja. Genau. Also es geht natürlich noch in der East, logischerweise durch den Game, aber in der West ist dann durch.
Gut. Okay. TCU gegen Iowa State, Christian. TCU mit 10.
Wäre so passend, wenn sie das versemmeln. Ja. Ich glaube, es wird knapper. Ich glaube, es wird wieder ein Nailbiter, der irgendwie 3 bis 5 Punkten ist. Also ich nehme die Punkte, aber TCU wird.
Dann, Jan, Penn State gegen Michigan State. Penn State mit 18,5. Inzwischen haben wir herausgefunden, 7 Spieler von Michigan State sind für dieses Tunnel gerangen, inzwischen vom County mal vorgeladen worden.
Ja. Und für Michigan State geht's noch um Bowl. Wenn sie gewinnen, wären sie dabei. Ich glaube aber, das wird nicht passieren. Penn State gewinnt das. Was hast du gesagt? Was war der Spread?
17,5.
Das ist ein bisschen...
Moment, stopp. Ich habe es gerade weggeklickt. Sekunde, ich suche ihn gerade wieder.
Nee, ich glaub dir den unbesehen. Dann gehe ich aber drunter.
Penn State, Michigan State, da ist er. 18,5, tschau.
Drunter.
Gut. Dann Pac-12 Relevanz, Colorado gegen Utah, Christian, Utah mit 29,5.
Will Cam rise to the occasion? Ist es egal. Utah mit 35.
Dann Texas A&M gegen LSU. LSU mit 10, Jan.
Na, also nachdem wie Texas A&M sich die letzten Spiele präsentiert hat, muss man sagen, LSU mit mehr als 10.
Gut, dann South Florida gegen UCF. UCF mit 19,5. Das ist dieses mit den Computer-Ratings, Christian.
Ja, gehe ich trotzdem drüber.
Damit keine Computer-Rankings.
Gut. Ja. USC gegen Notre Dame, Jan. USC mit 5,5?
Ah, das ist ein interessantes Spiel. Weil Notre Dame hat sich ja nun wirklich deutlich verbessert und hat einfach eine Identität gefunden. Offensiv mit ihrem, einfach mit einem Power-Run-Game. Mit zwei Backs, die sich abwechseln und einfach die Defense müde laufen. Das wird spannend zu sehen sein, ob und inwieweit USC dem gewachsen ist mit der Defense. Andererseits ist natürlich klar, wenn Caleb Williams so auftritt, dann wird es schwierig. Wobei man muss sagen, Notre Dame hat auch in der Defense gerade wirklich nochmal richtig zugelegt die letzten Wochen und haben auch eine wirklich großartige Entdeckung. Benjamin Morrison, True Freshman Cornerback, der gerade vollkommen absurd steil geht zu ihren sowieso schon ja nicht so schlechten DBs. Ich würde es mir ja fast wünschen, dass Notre Dame das gewinnt. Aber da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich sonst nicht als größter Fan der Irish gelte und das vollkommen zu Recht. Ich kann nicht. Nee, ich gehe mit USC mit 7, aber das könnte ein engeres Spiel werden, als man denkt. Also das finde ich ganz gut bewertet mit den 5,5. Notre Dame ist nicht mehr das Notre Dame von Saisonbeginn und wenn die ihren Stiefel runterkriegen und irgendwie 1-2 Turnovers forcieren können, dann wird's witzig.
Ja, das wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen, dass wenn Notre Dame der letzten Wochen kann doch Miss USC aufnehmen, oder nicht?
Ja, vielleicht bin ich einfach von diesem Spiel doch ein bisschen sehr geflasht, weil das, was Caleb Williams da gezeigt hat, fand ich unfassbar gut. Also was er die letzten 3 Viertel gezeigt hat, das war einfach First Overall Pick würdig, möchte ich direkt sagen, ohne dass er das jetzt deswegen werden muss. Aber das wird halt trotzdem, das ist natürlich eine ganz andere Defense. Ne? Wir reden nicht von UCLA's Defense, sondern wir reden von der Marcus Freeman Defense, die mittlerweile sich auch ein bisschen eingegroovt hat, die eben zusätzlich zu ihren Playmakern, die sie eh schon hatten, mit Foskey vorne und so, eben noch diesen True Freshman Corner, der gerade gefühlt jedes Spiel ein paar Interceptions fängt. Irgendwie 1-2 Fehler provozieren und dann die Uhr kontrollieren, weil sie werden jetzt also hinterherlaufen, hinter dem Rückstand wird Notre Dame nicht besonders gut können. Dazu haben sie einfach nicht das Passspiel mit Drew Pine. Irgendwie dieses die Defense vor sich herschieben mit ihrer ja mittlerweile auch relativ guten O-Line. Da haben sie auch mit Joe Alt einen Spieler, der jetzt noch relativ jung ist, der ich habe das neulich irgendwo gelesen, mir ein paar Szenen angeguckt, der wirklich auch richtig, richtig lecker aussieht. Also die müssten einfach die Trenches gewinnen. Dann ist was drin, aber das Talent ist halt das gerade das Skill-Talent ist halt schon einfach enorm hoch bei USC.
Gut, dann Vanderbilt gegen Tennessee, Tennessee mit 14, Christian.
Ich meine, was wäre, gäbe Schönes für Vanderbilt als Tennessee, nochmal die Suppe zu spucken?
Vanderbilt schwimmt auf der Welle.
Da muss man aber viel Spucke verwenden.
Ja. Ich glaube, dass die das knapper halten werden als die 14, aber eben auch nur, weil, ja, ein ex-Michigan Quarterback macht noch keinen Herbst bei Tennessee. Deswegen, die Volunteers gewinnen, aber es wird enger.
Ich glaube, da sind wirklich 14 Punkte abgezogen worden vom Spread, weil Hooker nicht spielt.
Gefühlt. Glaube ich auch.
Dann Texas Tech gegen Oklahoma. Oklahoma mit 2 Jahren.
Was werden denn hier für Spieler ausgegraben? Naja, gut. Oklahoma mit mehr als 2. Dann sind die Sooners zufrieden. Oder auch nicht.
Dann Kansas State gegen Kansas, Christian. Und Kansas State mit 11,5.
Ja, Kansas hat sein Quarterback wieder. Aber das, ich habe ein bisschen was von Kansas State West Virginia gesehen. Und mein lieber Freund. KSU deutlicher. Also ich kann mir, das ist so ein Spiel, wo ich mir alle Richtungen vorstellen kann. Also wirklich original alle Richtungen. Das ist, ja. Aber Respekt vor KSU. Die ist ja fast ein bisschen zu kurz gekommen, sind unser Courage da. Ja. Sehr gute Arbeit gemacht.
Trotz Adrian Martinez zumindest zeitweilig, jetzt ist er ja gerade verletzt. Ja. Übrigens, Chris Kleiman ist einer der verbliebenen heißen Kandidaten für den Huskers Chefsessel. Schauen wir mal.
Ja. Dann haben wir Washington State gegen Washington. Washington mit 2 auswärts, Jan. Das ist dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 4.30 Uhr morgens. Also der Apple Cup. War ja irgendwie eine Zeit lang freitags. Jetzt ist er ganz tief runtergerutscht.
Schedule. Ja. Ja, ich gehe mit Washington. Die sollen ihre Saison, also gerade Michael Penix soll seine Saison jetzt krönen, in Anführungsstrichen. Mit einem Sieg auch noch in der Rivalität. Denn damit hat ja niemand gerechnet, dass Washington so eine gute Rolle spielt. Wird's ihnen gönnen. Hat aber eine ziemlich unterschätzte Defense als Gegner. Also das könnte ein ganz nettes Duell werden. Ich werde es mir aber, Spoiler an dieser Stelle, nicht live angucken.
Was hatten wir noch für relevant? Achso, Houston gegen Tulsa ist ja auch irgendwie noch relevant. Houston mit 12, Christian?
Ich habe ehrlicherweise zu wenig von beiden Teams gesehen. Ich gebe es mal Jan weiter.
Houston hat mich am Anfang ganz schön enttäuscht, aber bei die Kurve bekommen. Clayton Tune, wirklich guten Quarterback. Ich gehe mit Houston höher.
Ich möchte nur mal betonen, ich habe euch den ewig jungen Klassiker Liberty gegen New Mexico State erspart. Und ja, ich glaube, ansonsten sind wir mit den Rivalitäten aber durch, oder? Wir haben alle.
Zumindest das Wichtigste, denke ich, haben wir hiermit abgearbeitet.
Und alle Relevanten. Wie gesagt, es geht los.
Das einzige Relevante, wenn du es noch rausfinden willst, ist Rice at North Texas. Weil North Texas ist quasi der wahrscheinlichste Kandidat für das Conference USA Championship Game gegen UTSA. Die sollten favorisiert sein. Allein aufgrund ihres mittlerweile fast 30-jährigen Quarterbacks, Austin Orney, der zwischendurch mal Baseball gespielt hat.
Rice bei North Texas, Samstag 20.
Genau, genau.
North Texas mit 14.
Ja, das ist aber hochgegriffen für ein 6-5 gegen ein 5-6 Team. Aber dann gehe ich mal drunter, aber North Texas wird das vielleicht womöglich machen.
Und ja, genau, sonst wird's Western Kentucky oder Florida Atlantic, okay?
Nee, nur, genau. Und sonst wird's Western Kentucky, wenn die gewinnen. Wenn.
Also UNT Western verliert. Kentucky spielt bei Florida Atlantic, okay,
das ist ja genau schön. So ist es.
Und Western Kentucky, sorry, mit 7,5. Ah ja, okay, gut.
Okay. Naja,
jetzt gut, aber. Also, Rivalry Week, Thanksgiving, es gibt Football ohne Ende. Egal, ob sie es feiern oder nicht, ob sie sich packen sie sich Snacks ein oder irgendwas essen und dann 4 Tage Football genießen, von Donnerstag bis Sonntag. Ich glaube, wir werden es tun, Jan, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Christian?
Ja, es wird sehr, sehr footballistisch halt werden. Es ist ein bisschen Also der Spielplan im Fußballverband Rheinland nimmt leider auf meine Footballleidenschaft insofern keine Rücksicht, weil unser Rheinland-Pokalspiel parallel mit dem ersten Thanksgiving-Game an dem Donnerstag liegt. Das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten
Dann musst du dich halt aufführen wie der Detroit Head Coach. Also dann fährst vorher in den nächsten Starbucks, der ist wahrscheinlich in Frankfurt bei dir oder so. Holst dir zwei Dinger mit doppeltem Espresso-Shot und dann ab dafür.
Ja, schauen wir mal. Ansonsten Donnerstag, Freitag, Samstag Football und der Sonntag wird dann bei mir auch wieder insofern footballlastig sein, dass ich dann wieder kommentieren darf in der Endzone. Von daher, ja, immerhin ein erfolgreiches Team aus dem Bundesstaat Florida. Das ist ganz, ganz erfreulich. Und da fällt mir eigentlich ein, dass es ein bisschen schade ist, dass ich das letzte Mal keinen einzigen dämlichen Witz beim Spiel der Dolphins zu den Hurricanes oder Seminoles untergebracht habe. Das muss ich an diesem Wochenende definitiv verbessern.
Und wir erwarten eine kritische Bewertung vor Tua Tagovailoa deinerseits.
Nur kritisch, immer kritisch.
Sehr gut. Wer es wirklich billig haben will und drüben ist für Miami-Pittsburgh, die Tickets gehen bei $3 los. Da wissen sie auch, wie die Saison der Hurricanes so gelaufen ist. Wenn wir schon in Miami sind.
Das ist auch jetzt nichts mehr.
Es ist so bizarr und es ist mir dieses Jahr extrem aufgefallen. Und sorry für den kleinen Rant am Ende. Es ist so unfassbar schnell rumgegangen, diese College-Saison. Klar, du hast noch die Championship-Games, du hast noch die Bowl-Week. Aber wir sind in der Hate-Week. Und Hate-Week heißt, in dem Fingerschnipsen ist Weihnachten. Das ist, naja. Es ging sehr schnell. Aber Nikola, im Gegensatz zu anderen beteiligten Personen dieses Podcasts, musste ich auch nicht mit einem Team mitzittern. Das hat es vielleicht einfacher gemacht.
Ja, Jan könnte jetzt noch erzählen, ob das jetzt eher ein Ende mit Schrecken wird oder ein Schrecken ohne Ende war, aber gut, ja.
Egal. Das war eine wirklich grotesk schlimme Saison, ich sage es, wie es ist. Und ich bin froh, in der Hinsicht bin ich wirklich froh, wenn sie vorbei ist.
Gut, dann ist es hier auch vorbei, zumindest für diese Woche. Mehr Football in der Big Show am Donnerstag, wo wir dann Günther Zapf erleben werden, wie er wahrscheinlich jetzt Super Bowler Bass für seine Cowboys ist. Und ja, ansonsten auch mehr natürlich nicht nur Football, sondern auch mehr Westsport in der Big Show. Und ja, wie gesagt, Donnerstag bis Sonntag Football genießen. Es wird ab da eher weniger als mehr. Von daher nochmal alles mitnehmen. Dann war es das von mir. Danke Jan. Danke Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.